Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen im Ersten. In wenigen Minuten beginnt der Südfunk Stuttgart den heutigen Fernsehabend mit der großen Samstagabendunterhaltung Verstehen Sie Spaß? Die Ziehung der Lottozahlen, die Tagesschau und das Wort zum Sonntag schließen sich an. Aus der Reihe Das Filmfestival zeigen wir Ihnen um 22.20 Uhr den französischen Spielfilm Das Auge. Im Anschluss daran um 0.20 Uhr folgt die Tagesschau mit neuen Meldungen. Für die Tennisfreunde unter Ihnen, verehrte Zuschauer, gibt es dann noch einen sportlichen Leckerbissen. Um 0.25 Uhr zeigen wir eine Aufzeichnung aus dem Madison Square Garden in New York, das Tennis Masters Turnier Halbfinale Herren Einzel. Reporter ist Volker Kottkamp. Gegen 1.30 Uhr endet dann unser heutiges Programm im Ersten. Und nun, liebe Zuschauer, liegt Spaß in der Luft. Der Südfunk Stuttgart möchte Sie wieder mit den Streichen der versteckten Kamera unterhalten. Zu unserer Direktübertragung schalten wir um in die Hohenstaufenhalle in Göppingen und wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Paola, Kurt Felix und dem Spaßvogel.
Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Schaut also bitte auf verunsicherung.de und ins Forum, wenn ihr Kommentare habt, oder schreibt uns per E-Mail info@verunsicherung.de, oder wenn es unbedingt sein muss, könnt ihr uns auch auf Facebook erreichen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge. Es hat jetzt ein bisschen gedauert alles, bis mal wieder eine neue Folge kommt, aber ich freue mich, dass es wieder geklappt hat, und ich begrüße heute wieder einen Gast, und zwar den Carsten aus Hamburg. Hallo Carsten.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, das freut mich jetzt, dass das mit uns beiden jetzt mal geklappt hat. Also es ist ja faszinierend, wir beide sind eigentlich im Kontakt, kann man sagen, zumindest per E-Mail seit, müsste eigentlich, weiß ich nicht, 97, 98 vielleicht irgendwie sowas sein, oder? Könnte es sein?
Wenn man das in ERV-Sprache sagt, seit 100 Jahren.
Ja, ja, genau. Und faszinierenderweise haben wir uns persönlich eigentlich erst letztes Jahr eigentlich gesehen,
genau,
oder? Genau, das war eigentlich das Interessante.
Genau, beim Konzert.
Mhm. Ja, genau, in Hamburg, im ERV-Konzert. Also manchmal dauert es dann doch ein bisschen länger, bis man sich persönlich sieht, aber ja, war umso schöner. Dann haben wir uns gleich gedacht, okay, jetzt müssen wir doch dann eigentlich mal die Gelegenheit beim Schopfe packen sozusagen und machen doch einmal einen Podcast. Und zwar haben wir uns zum einen natürlich wieder Fangeschichten vorgenommen. Also du bist ja jetzt auch schon länger eben, wie gesagt, im ERV-Umfeld tätig, hast ganz umtriebig schon verschiedenste Projekte jetzt auch gemacht.
Umtriebig.
Ja, kann man schon sagen, kann man schon sagen. Und zum einen ist das natürlich schon mal interessant, und zum anderen haben wir uns jetzt ein neues, ich nenne es mal Hobby, mal vorgenommen, weil du hast jetzt entdeckt, für dich mit TV-Sendern zu sprechen und sie darum zu bitten, dir doch alte Aufnahmen, alte TV-Auftritte von der ERV zu schicken. So kann man das so zusammenfassen.
Ja, das ist so richtig, genau.
Genau, deswegen werden wir über das dann auch noch sprechen, aber zuerst fangen wir mal bisschen so mit deiner persönlichen Geschichte mit der ERV an. Und da beginnt natürlich alles mit der Frage, wann war denn eigentlich deine erste Begegnung mit der ERV?
Also ich schätze mal, es war so Mitte der 80er. Ich muss dazu sagen, meine allererste Schallplatte, die ich jemals besessen habe, war eine ERV-Platte, nämlich die Maxi-Single, die gute alte 12-Inch von an der Copacabana. Das war die erste Platte, die ich überhaupt als Schallplatte als Kind besessen habe. Wobei, als Kind ist auch gut, da war ich dann, glaube ich, 10 Jahre alt. Kannte aber schon so Sachen wie Banküberfall, Märchenprinz, und habe dann auch irgendwie das Geld oder Leben-Album geschenkt gekriegt und habe mir dann nach und nach die ganzen alten Platten mal auf Flohmärkten zusammengekauft. Also soweit ich sie zusammengekriegt habe, älter als Spitalo Fatalo war damals so irgendwie schlecht möglich. Mhm. Und ja, das war so der Beginn des Ganzen.
Von deinem Taschengeld gekauft dann?
Ja,
gekauft.
Richtig. Ah, ja, ja, richtig. Aha. Oder am Wochenende meinen Vater mit zum Flohmarkt geschleppt, nach dem Motto, wir müssen mal gucken, was es hier so gibt.
Und war das dann bewusster Kauf? Also wolltest du jetzt unbedingt genau diese Maxi haben oder ging es einfach nur darum, du willst jetzt einfach mal deine erste Platte kaufen und das hat sich gerade so ergeben?
Ach so, nee, also die erste Platte an der Copacabana, die habe ich wirklich irgendwie im Schallplattenladen meines Vertrauens gekauft. In welchem weiß ich nicht mehr. Und wie gesagt, meine Eltern haben gemerkt, ja, das ist so meine Musik. Und wie gesagt, die haben mir dann Geld oder Leben. Und dann gab es ja, kann ein Schwachsinn Sünde sein, da gab es ja das Buch. Und da war für mich dann zum ersten Mal auch erwähnt, dass es Maxi-Versionen gibt, also speziell auch von den älteren Singles. Und ja, da bin ich dann auf Flohmärkte gepilgert und habe dann Banküberfall gekauft und Palermo, Fata Morgana, um dann mal die Maxi-Version zusammenzukriegen. Hab dann Spitalo Vaterlohn à la carte irgendwie, ich glaube, in irgendeinem Kaufhaus in Hamburg erworben. Und so ging das dann langsam aber sicher los.
Also da merkt man schon, also da war schon ein bisschen der Sammeltrieb dann in dir, oder?
Das klingt ja, jetzt der, so. Der Sammeltrieb verfolgt mich in allen möglichen Sachen seit Jahren, aber die ERV-Sammlung, zumindest die älteren damals, die habe ich relativ schnell versucht, irgendwie zusammenzukriegen. Bei einigen Sachen ging es leicht, andere Sachen waren in Deutschland ja ein bisschen schwieriger zu kriegen.
Und was war dann sozusagen der erste ERV-Song, den du dann überhaupt gehört hast?
Das ist eine interessante Frage. Es müsste irgendwo im Laufe 86, 87 gewesen sein, zwischen Märchenprinz, Vater Morgana, Küsst die Hand, schöne Frau, irgendwo in der Ecke. Sagen wir mal so, ist die bei mir im Kopf hängen geblieben.
Aber das heißt, es hat jetzt nicht so einen auslösenden Moment gegeben, wo du sozusagen irgendwie die Erleuchtung über dich gekommen ist und du gesagt hast, jetzt muss ich ERV hören oder so. Also das war nicht so, sondern das war eher so im Radio oder im Fernsehen irgendwie irgendwo.
Ja, genau.
So,
Es gab eine Zeit, da hat, ich weiß nicht, welcher Radiosender morgens lief, wenn ich zur Schule musste, aber die haben jeden Morgen einen ERV-Song gespielt. Immer zur gleichen Zeit. Und ja, das ist halt im Kopf hängen geblieben.
Ja, man muss ja dazu sagen, ich meine, du kommst ja aus Hamburg. Warst du eigentlich immer schon in Hamburg, oder?
Wie ist das? Ich bin hier geboren, ja.
Und Hamburg ist ja so eine besondere Ecke, weil das haben wir ja schon im Podcast auch schon ein paar Mal thematisiert, dass ja sozusagen die ersten Anfänge eigentlich von der ERV fast, kann man sagen, im Hamburger Raum hauptsächlich waren. Da wäre jetzt für mich sowieso die Frage, hast du da irgendwie über diese alternative Ecke da auch was irgendwo vielleicht mal mitbekommen? Also, dass da damals schon, also ERV schon rumgeschwirrt ist, keine Ahnung, über die Eltern oder wie auch immer. Also, hast du da irgendwas mitbekommen oder hast du es einfach Nein. über die normalen Fernsehradio-Ecken genau. mitbekommen?
Genau, über die normalen Kanäle. Also, meine Eltern haben sich dafür mehr oder weniger gar nicht interessiert. Die kannten zwar halt die Kommerzsachen, sag ich mal, so seit Mitte der 80er. Mhm. Das war es dann aber auch schon. Also ältere Sachen gar nicht. Da musste ich komplett mich hinterher selber drum kümmern und mir das alles aneignen.
Aber die ERV ist doch schon auch in Lokalsendern und so auch wirklich ganz normal häufig in Dauerrotation dann gespielt worden in Hamburg.
Ja, also damals in den 80ern oder noch bis Anfang 90er. Also ich weiß auch noch bis zu Zeiten von Ding Dong oder so, lief halt regelmäßig im Radio bei uns. Also ja, das war eigentlich täglich normale Musik.
Ja, weil, also ich frage da halt immer, weil das ja manchmal vielleicht gar nicht so klar ist, wenn man jetzt so im Süden wohnt, da war das ja wirklich so Dauerbeschallung, sage ich jetzt mal. Aber ob das jetzt überall eigentlich so in Deutschland auch so war, weil gerade die Radiosender sind ja doch sehr lokal geprägt und da gibt es ja durchaus Unterschiede in den Geschmäckern. Aber Hamburg war da jetzt auch in der Ecke ganz fleißig dabei.
Ja, und wenn ich jetzt überlege, das dürfte ja damals so NDR 2 gewesen, also Norddeutscher Rundfunk gewesen sein. Ich glaube, Privatradio gab es ja auch in den 80ern noch nicht. Da bin ich jetzt geschichtlich, keine Ahnung. Ja, die haben, wie gesagt, jeden Tag lief da irgendwas. Halt die normalen Singles ab 85. Also ältere Sachen habe ich, glaube ich, in Hamburg im Radio nie gehört. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Süden war, ob da auch nochmal ein Alpenrap kam oder so, aber bei uns war das so ab.
Genau, also Alpenrap war definitiv schon ein Riesenthema, das weiß ich, aber gut, die anderen Sachen sind auch nicht so im normalen Radio gespielt worden, klar. Also ich habe die auch viel, viel später erst dann entdeckt. Also gerade Café Passé und sowas, das war ja ganz deutlich später, dass ich das überhaupt mal gehört habe.
Ja, Café Passé kenne ich zum Beispiel erst seit dem Re-Release der CD damals. Weil ich habe das Album einfach nie irgendwo gekriegt. Ich habe Plattenläden abgegrast, Flohmärkte und diese LP war nirgendwo zu finden. Als ich die CD dann gekauft habe, war ich irgendwann in Lübeck in einem Plattenladen und stand ein Café Passé dreimal rum.
So schnell geht's dann immer.
Ja, das war lustig. Ja. Und das Schlimme ist, wenn man jetzt so im Nachhinein auch als Sammlung vergleicht, allein von Café Passé gibt es ja irgendwie 37.000 Auflagen mit Adressen hinten drauf und keine Ahnung. Das ist unendliche Geschichte.
Also das heißt, das haben wir jetzt schon gehört, die erste Single war Copacabana, dann das erste Album, wenn ich jetzt für richtig verstanden habe, war dann eigentlich Kann ein Spaß Ende sein? Geld oder Leben.
Das habe ich geschenkt gekriegt, zum Geburtstag oder Weihnachten, weiß ich nicht mehr.
Weil die Eltern dann schon mitbekommen haben, du hast da irgendwie Bock auf die Musik.
Genau.
Mhm. Ja, was halt immer so eine coole oder so eine interessante Geschichte ist, muss ich sagen, immer bei vielen, wenn ich da im Podcast rede oder auch so außerhalb, es gibt immer ganz viele, die sagen irgendwie, die ERV hat mir auf irgendeine Art und Weise beeinflusst oder gelenkt. Also das heißt, die einen haben irgendwie, was weiß ich, selber dann Musik gemacht. Gab es da bei dir irgendwas, wo du sagen würdest, da hat mich die ERV beeinflusst?
Also was sowas angeht, ich bin immer schon mein ganzes Leben jemand, der immer irgendwelche Melodien vor sich hin summt. Und ich befürchte, ich habe meine Mitschüler damals schon mit irgendwelchen ERV-Melodien genervt von morgens bis abends. Das ist halt so.
Gab es bei dir dann Moment auch irgendwann einmal, dass du sozusagen, weil du sagst ja, du hast die Melodien gesummt, hast dann bei dir irgendwann einmal so den Moment gegeben, wo du dann irgendwie die Texte auch mal ganz anders verstanden hast und so mal wirklich so den Inhalt, was da tatsächlich gesungen wird? Also ist das auch mal, kannst du dich da erinnern, dass das mal passiert ist? Oder?
Ja, es ist eine gute Frage, ab wann das sozusagen, Klick gemacht hat, sagen wir mal so, vom reinen Text zum Textverständnis. Ja. Ich war immer schon jemand, auch als Kind, der sich Texte, also bis heute sehr gut merken kann. Ich höre mir ein Lied, jetzt auch aktuelle ERV-Songs zweimal an und ich kenne den Text auswendig. Oh. Irgendeine Begabung muss man ja haben, wenn man sonst schon keine hat. das kam mit Sicherheit erst später. Ich meine, ich war damals 10 Jahre alt, das kann man, glaube ich, nicht verlangen. Mhm. Aber so im Laufe der Jahre, kriegt man dann doch eher das Verständnis dafür, was sie zwischen den Zeilen eigentlich damit ausdrücken wollen. Mhm. Wobei man immer sagen muss, dass meistens ja leider die nennen wir sie mal blöde Songs irgendwie zu Hits geworden sind. Mhm. Und die wirklich ernsteren Sachen ja eher so die Albumtracks sind.
Ja, genau. Okay, also das heißt sozusagen die Beeinflussung war, du hast die Songs in- und auswendig gekannt, du hast dein Umfeld damit beglückt, sozusagen. Jo,
wenn man das beglücken nennen kann, genau.
Ja. Ja, und was ist dann so ein Lieblingsalbum von dir, von der ERV, jetzt im Nachhinein, also aus heutiger Sicht?
Aus heutiger Sicht, wenn man jetzt mal das gesamte Spektrum von damals bis heute nimmt? Oder
ja, das, genau, wenn man jetzt so das gesamte Spektrum
nimmt. Das ist eine sehr interessante Sache. Ich mag Lieblingsalbum so direkt, ist schwierig. Ich mag sehr gerne Im Himmel ist die Hölle los. Mhm. Ich finde das Album sehr schön. Café Passé als vollkommenen Kontrast dazu. Mhm. Seltener höre ich ehrlich gesagt die Kommerzalben, also Geld oder Leben, Liebe, Tod und Teufel höre ich seltener, wobei das schön musikalisch, allein Liebe, Tod und Teufel ist ein sehr schönes Stück Musik eigentlich, aber ja, schwierige Sache. Ich denke mal, das sind so meine Favoriten. Mhm. Sehr selten höre ich Himbeerland, ich gebe es ja zu.
Du bist nicht der Einzige, vermute ich mal. Das Album haben wir uns ja im Podcast noch aufgespart, also das wird blutig, aber schauen wir mal. Okay, aber ich finde interessant, dass also dieses Im Himmel ist die Hölle los, das ist ja so ein Album, das ja, finde ich, zum einen hat die ERV so Pause gemacht nach Nepomuk's Rache, dann ist es nie wieder Kunst gekommen, das ja dann doch so mal stilistisch ganz anders war als die vorherigen Alben. Stimmt. Und diese zeitliche Sprung auch und dann plötzlich so alles ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Popkultur hat sich einfach auch geändert, also es hat Viva dann plötzlich gegeben und also irgendwie haben wir dann den Eindruck, finde ich, gehabt, dass man bei nie wieder Kunst die ERV da so irgendwie plötzlich nimmer so in dieser Spur von das mag jeder war. Ja, ich finde ja, dass das Im Himmel ist die Hölle los ja dann wieder so ein bisschen in die Richtung zurückgegangen ist, wie halt die vorherigen Alben waren, also so die Erfolgsalben, aber halt mit viel Inhalt. Hat das bei dir auch irgendwie sowas ausgelöst? Es gibt ja viele, die haben da so so Pause, ERV-Pause, also sowas ganz typisch zum Beispiel jetzt in Leuten in unserem Alter ungefähr, die sagen immer Nepomuk's Rache, dann Watumba ging schon wieder fast ein bisschen in Vergessenheit, dann die Pause, dann nie wieder Kunst, fast gar nicht mitbekommen und dann erst wieder so entdeckt eigentlich mit Im Himmel ist die Hölle los. War das bei dir so ähnlich oder hat das jetzt damit nichts zu tun, dass du das jetzt als Lieblingsalbum bezeichnest?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe die ERV komplett durchverfolgt damals. Ich habe auch Watumba noch voll mitgemacht mit allen seinen Single-Auskopplungen. Mhm. Und habe auch 300 PS zum Beispiel, als es rauskam, glaube ich, am Veröffentlichungstag gekauft. Also ich, also für mich gab es den Bruch da in der Mitte nicht. Für mich war die ERV zwar zwischendurch halt weniger präsent, aber sie war im Endeffekt in meinem Kopf immer da. Also ich habe eigentlich alle Veröffentlichungen, denke ich mal, seit damals durchweg verfolgt und auch immer regelmäßig, mir relativ schnell, sobald ich dann wusste, weil damals war ja noch nicht mit Internet. Ne? Ja, heutzutage weiß, kennt man das Veröffentlichungsdatum eines Albums irgendwie schon 3 Monate vorher. Ja, genau. Damals musste man teilweise ja gucken, oh, da steht was Neues im Regal. Aber ich habe regelmäßig mir das Fach E bei Karstadt oder bei WOM angeguckt und geguckt, ob es da was gibt. Ich weiß noch, Im Himmel ist die Hölle, das habe ich, glaube ich, auf irgendeiner Klassenreise gekauft. Genau an dem Tag war VÖ, da war ich gerade auf irgendeiner Klassenreise. Sonst, ich weiß nicht mehr wo und wie, aber ich habe es auf jeden Fall irgendwo unterwegs gekauft.
Ja, das ist schon das Interessante irgendwie, gell, dass man eigentlich im Verhältnis zu heute ja wirklich eigentlich faktisch durch Zufall oder durch Werbung eigentlich hauptsächlich auf solche Veröffentlichungen eigentlich überhaupt gestoßen ist. Also auch jetzt so Geschichten wie Fanclub, ich meine, es hat natürlich einen Fanclub gegeben, aber das war jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie, was weiß ich, eine Postkarte eine Woche vorher bekommt, wenn das Album rausgekommen ist oder so. Das war ja alles nicht so. Warst du irgendwann einmal eigentlich im Fanclub irgendwo oder in einem von diesen verschiedenen Fanclubs?
Nein, nie. Mhm.
Einfach
nie in irgendeinem.
Ist das nicht so deine Geschichte oder hat das irgendeinen konkreten...
Irgendwie war es das damals nie. Vielleicht habe ich auch einfach nie mitgekriegt, dass es den Fanclub wirklich gibt. Keine Ahnung. Naja, und irgendwann so ab Mitte der 90er gab es das Internet. Dann war es eh egal.
Ja, ja.
Aber ja, seitdem ist heutzutage sowieso alles schnelllebiger.
Ja, genau. Ja, Lieblingsalbum haben wir jetzt gehört. Was ist dann dein Lieblingssong? Das ist wahrscheinlich noch schwieriger zu sagen.
Das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Nummer. Ich habe, da könnte man lieber, was man ja auch im Forum schon mal gemacht hat, jedes Album einmal durchgehen und sagen, welcher ist mein Lieblingssong. Aha. Am häufigsten höre ich momentan, oh, das ist eine ganz schwierige Nummer, momentan am häufigsten, auch wenn es nicht von dem Album ist, höre ich Unscheinbarer Blur, weil ich finde es einfach, das ist, glaube ich, die größte Textleistung, die je vollbracht wurde. Aber einer meiner absoluten Lieblingssongs ist auch zum Beispiel Abracadabra. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Oder Oh nur du in seinen 1, 2, 3, 4, 5, 4 Varianten.
Ah ja, okay. Aha. Also auch mit der Live-Darbietung dann entsprechend.
Auch mit der Live-Darbietung.
Ja.
Ja, gut, wobei ich bis heute nicht weiß, welche meine Lieblings-Live-Darbietung ist. Leider gibt es keine vernünftige Aufnahme, zumindest habe ich keine. Aber da können wir später ja nochmal zukommen von der Meeresmaid-Version.
Ja, das ist leider ein trauriges Thema, ja.
Gibt's nur was Grausames, aber vielleicht finde ich ja irgendwann auch nochmal was.
Ja, und das ist eine gute Überleitung, nämlich, was war denn dann eigentlich dein erstes ERV-Konzert?
Da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich die ersten Touren irgendwie nicht mitgemacht habe. Mein erstes ERV-Konzert war in Hamburg in der Fabrik 1900, jetzt lassen wir lügen, 97, 98, Im Himmel ist die Hölle los.
Ah, okay.
Vorher war ich nicht auf Konzert.
Aha, aha. Ja, das ist witzig. Da geht es dir genauso wie mir. Und irgendwie glaube ich, ich weiß nicht, ich habe da immer so die These, irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte es nur von mir zersprechen, aber bei mir war das irgendwie überhaupt nicht Thema, dass man in ein Konzert geht. Also das ist jetzt nicht so wie heute, wo das ja wirklich... eigentlich der Hauptfokus bei vielen Künstlern ist, dass man die mal live sehen will oder so, sondern das irgendwie, glaube ich, war das damals auch ein bisschen anders. Da,
ich weiß nicht, war glaube ich auch.
Bei dir auch so, oder?
Also, glaube ich auch.
Im Nachhinein natürlich total schade eigentlich, ja. Also,
ich erinnere mich bei dem Konzert an eine Anekdote, ich habe was zum Signieren mitgenommen und ich werde nie Thomas Spitzers Blick vergessen am Schluss, wie ich ihm die Café Passé LP unter die Nase gehalten habe, nach dem Motto, du bist der Einzige, der hier noch eine Unterschrift leisten kann, dann mach es bitte. War ja keiner mehr da sonst.
Ja, stimmt, ja. Ja, und wahrscheinlich wird es ja auch gefreut haben, dass du das Album ihm gegeben hast,
ja,
oder?
Also, das können wir vorstellen. das steht bei mir noch im Regal. Schön mit Tom-Unterschrift.
Sehr gut. Ja,
alle anderen mussten verzichten.
Aber bei sowas ist, finde ich, ist immer die Schwierigkeit, wo lässt man da eigentlich unterschreiben? Weil man das Album ist auch sehr schwarz, also da braucht man eigentlich dann fast einen weißen Stift oder was? Oder wie hast du das?
Glaube ich, mit einem blauen Kugelschreiber einmal quer über seinen Kopf rüber.
Ah.
Ich müsste das jetzt holen und nachgucken, aber.
Okay. Ja, aber hat dich das dann auch überzeugt, dann das erste Konzert?
Ja, auf jeden Fall. Und seitdem war ich ja, wobei jetzt die Frage ist, wann war ich eigentlich? Das ist das Problem jetzt hier oben, ne? Ich sitze hier in Hamburg im Norden und hier oben ist halt nicht so regelmäßig.
Mhm.
Da habt ihr es im Süden besser, glaube ich.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wann dann mein nächstes Konzert war. Das ist eine interessante Frage.
Ja, wobei man muss sagen, also Hamburg, da hast du es eigentlich insofern noch ganz gut, weil du zwar jetzt vielleicht quantitativ jetzt nicht so viele Konzerte zur Verfügung hast, aber qualitativ sind die meisten immer ziemlich gut in Hamburg.
Ja, stimmt.
Also ich war ja da jetzt auch eben letztes Jahr da in der Großen Freiheit.
Ja,
genau, das klar. Das war eigentlich schon eine super, super Stimmung, also das muss man schon sagen. Und das hat man eigentlich also ERV selber sagt das ja auch, dass eigentlich da diese Konzerte da immer da in Hamburg, dass die eigentlich immer gut sind. Und ja, habe ich mich davon überzeugen können. Also das ist halt, ich finde es halt insofern interessant, weil die ERV auch heute noch in Hamburg eigentlich wirklich so Clubs bespielt. Also wirklich so eine Club-Atmosphäre, wo einfach die Leute stehen und halt irgendwie überall steht jemand und halt dann relativ kompakt von der Größe her, aber gute Stimmung und so. Also so klassische Club-Atmosphäre. Und irgendwie im Süden ist es einfach eher zwar natürlich eine größerer Raum, größere Halle, aber halt immer dann eher so Sitzplatzkonzert und also halt dann doch eher ein bisschen gediegener noch. Mhm. Ist ein bisschen schade, also aber interessant, dass das gerade in Hamburg da anscheinend total sich erhalten hat. Ich weiß gar nicht, an was das liegt. Was gäbe es denn eigentlich für Locations in Hamburg, die jetzt so mal so eine klassische Mehrzweckhallengröße haben? Was gibt's denn da?
Wir haben hier Sporthalle Hamburg gibt es noch, theoretisch, aber die ist wahrscheinlich mittlerweile halt für ein ERV-Konzert viel zu groß, aber da sind die wohl auf der Pinguin-Tour aufgetreten.
Mhm.
Ansonsten habe ich übrigens bisher nur Konzerte in Hamburg mitgemacht, außer, glaube ich, eins im Heidepark Soltau. so ein Best-of-Konzert.
Mhm.
Davon muss ich sagen, es waren alle in der Fabrik, alle in der Großen Freiheit, bis auf das eine Himmelhölle in der Fabrik. Und eins war in der Markthalle ein Sitzplatzkonzert.
Mhm.
Da ging dann auch die Stimmung ein bisschen flöten.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich weiß, dass hier der liebe Sören aus Hildesheim dabei war.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ob du den schon mal im Podcast hattest.
Ja.
Aber klar. Genau. Aber nee, seitdem ist, glaube ich, Große Freiheit Dauerlocation. Und man sieht ja die Stimmung. Das passt schon.
Ja, genau. Definitiv. Ja, das ist ja auch so bei der ERV, dass die, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der ERV und da gibt es halt so die einen, die würden ganz gern auch mal so eine Club-Tour machen, also wirklich dann immer in dieser Größe halt, wie jetzt da die Große Freiheit. Da gibt es ja genügend interessante Locations in Deutschland.
Klar.
Aber das hat halt alles immer Vor- und Nachteile. Also zum einen muss halt irgendwie muss kostendeckend alles natürlich sein. Die ERV ist jetzt mittlerweile schon eine recht große Maschinerie, die da dranhängt und so. Und zum anderen ist halt so, dass die Shows halt auch immer dann gewisse Anforderungen an die Technik halt dann stellen und das ist halt nicht unbedingt immer dann gegeben. Deswegen ist das immer alles nicht so einfach. Vielleicht müsste die ERV da wirklich mal so ein eigenes Programm einfach machen, das halt in so einer Clubgröße einfach gut funktioniert. Also ja, gut. Naja, okay. Und was, wie ist dann, also du hast jetzt gesagt, 97 ungefähr, oder 98 war jetzt das erste ERV-Konzert. Hast du dann vorher auch schon, oder wie war so bisher deine Konzertbesuche? Also wenn es jetzt um andere Bands geht, hast du vorher dann auch schon viel dann andere Bands besucht? Oder was war so dann dein erstes Konzert generell?
Mein erstes generelles Konzert war 1900 und ich glaube, es müsste 94 gewesen sein und das war in der Sporthalle. Das war Roxette.
Ah, okay.
Das war aber, glaube ich, auch dann wirklich mein erstes Konzert, nur das zweite dürfte ERV gewesen sein. Also wie wir es vorhin schon gesagt haben, irgendwie damals, weiß ich nicht, Konzertbesuch. Ja, war nicht so oft.
Ja, ja. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo jetzt natürlich du auch definitiv natürlich der Kandidat schlechthin bist, nämlich das Thema Sammeln bei der ERV. Also das weiß ich ja auch, dass du eine sehr große ERV-Sammlung hast.
Ja.
Wie ist das, was sammelst du so alles von der ERV? Also hast du irgendwelche besonderen Vorlieben oder einen besonderen Fokus?
Also generell natürlich erstmal alles, was so an Ton- und Bildträgern offiziell erschienen ist.
Mhm.
Also die Diskografie einmal von unten bis oben. Soweit mir das irgendwie möglich ist, da teilweise ranzukommen. Es gibt so ein paar Raritäten. Weiß ich nicht, wie lange ich da noch dran verzweifeln soll, sie nicht zu kriegen.
Zum Beispiel?
Ja, Ozzy Osbourne. Hier, er steht ein Haus in Ost-Berlin, die 3-Inch-CD.
Ja. Genau.
Hinter der renne ich ja hinterher. Ich kenne ja jemanden, der sie hat, aber der sie, glaube ich, nicht rausrückt. Und
ich ja, kenne ihn auch, oder?
Das ist die Person, haben wir heute schon mal erwähnt.
Genau, ja.
Und,
ich habe nur was gehört von, ja, wie viel, was hat er gesagt, 10.000 oder so? Oder?
Ja, irgendwie so. Ich habe ihm gesagt, glaube ich, irgendwann mal, wenn ich mal 10.000 Euro übrig habe, kaufe ich sie dir ab. Aber da ich die 10.000 Euro wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren nicht übrig haben werde, ja, wird es wohl nichts.
Schade.
Ja. Leider.
Ja, das ist immer das Traurige, ja, dass man weiß, es ist irgendwo, aber na, man kann nur hoffen, dass irgendwo halt dann mal vielleicht doch mal auf eBay auftaucht oder auf irgendwelchen anderen Plattformen oder so. Also da suche ich natürlich auch schon ziemlich lang dran. Aber also ich habe es auch gar nicht irgendwo gesehen mal. Also auch nicht zu irgendeinem utopischen Preis, muss ich sagen. Also es ist.
Ich habe sie zum Verkauf auch nie gesehen. Ich habe sie aber, wie gesagt, von Sören schon mal in der Hand gehabt. Immerhin. Ich durfte, also er hat sie wirklich, ich durfte sie leicht begutachten.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil nämlich manche Dinge, die so in den Diskografien drin sind, da ist man sich lange Zeit gar nicht klar gewesen, ob es die wirklich gibt. Also ich habe da auch aus meiner Diskografie einige Sachen schon mal rausgeschmissen, wo sich dann ergeben hat, dass eigentlich ich keinen kenne, der die schon jemals gesehen hat. Also das ist natürlich schon der Punkt. Also sie scheint es wirklich zu geben. Also insofern.
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Es gibt natürlich so ein paar klassische Punkte, die immer gerne wieder auftauchen. Nein, es gibt Inspektor Tatü nicht mit der anderen Artikelnummer. Es gibt auch keine Smurtal Maxi und Maxi CD.
Ja.
Da kann man lange nachsuchen, man wird sie nicht finden. Ja, solche Sachen, also, wo auch immer diese Gerüchte immer wieder auftauchen.
Das hält sich immer hartnäckiger. Ja.
Zum Beispiel interessante Frage ist, es gibt es eine Liebelei-Promo-Single mit Schweinefunk auf der Rückseite? Ich habe sie noch nie gesehen.
Genau.
Sie steht sogar im ERV-Buch drin, aber ich schüttel nur mit dem Kopf.
Genau, also das ist für mich das größte Mysterium, diese Liebelei-Promo. Wobei ich da dazu sagen muss, dass der Matthias, der auch schon im Podcast schon einige Male jetzt dabei war vom ERV-Archiv, der Matthias hat die schon gesehen. Also, sie scheint es wirklich zu geben. Oder wobei ich weiß gar nicht, ob er jetzt gesagt hat, er hat sie gesehen, aber er weiß jemand, der sie hat, glaube ich, oder so. Ja, okay, also das heißt zum einen, klar, die Sachen, also die Tonträger, Bildträger, die sowieso zu kaufen sind, wie schaut's, also gut, Promo interessiert dich dann wahrscheinlich auch, oder? Also,
ja, natürlich, Promo. Wobei ich sagen muss, dass ich die ganzen aktuellen Promos der letzten beiden Alben, glaube ich, nicht eine einzige besitze, ganz einfach, weil sie mir entweder A, zu teuer waren oder B, ich sie einfach noch nie gefunden habe.
Ja, das ist auch wirklich mittlerweile echt schwierig, muss ich sagen, ja.
Also ich bin mittlerweile auf einem Punkt, ich hätte es gerne einfach zum Komplettieren, aber ich bin eigentlich nicht mehr bereit, irgendwie 250 Euro für eine Promo auszugeben. Ich bin schon froh, dass ich bestimmte Sachen wie zum Beispiel die Schaubis Schneid Maxi oder die Cinderella Maxi CD jeweils, dass ich die in Österreich einfach für, ich weiß nicht, 10 Euro im Laden gekauft habe. Wenn ich mir angucke, was da für horrende Preise heute auch bei eBay durchlaufen, das ist nicht mehr normal.
Ja, ja.
Das ist dann einfach. Oder sowas Profanes wie eine Nie wieder Kunst LP. Die habe ich in Wien im Schallplattenladen gekauft. Da stand sie rum. Ganz normal nach Veröffentlichung. Da war ich zufällig irgendwo, da war ich in Wien. Da war nie wieder Kunst gerade erschienen. Und dann bin ich im Plattenladen gegangen, habe mal geguckt, ob sie da rumstehen. Habe sie mitgenommen. Zum ganz normalen Ladenpreis. Und heute?
Mhm. Ja, alles. Aber die ist ja wahnsinnig begehrt auch und selten. Weil da hat es anscheinend wirklich nur ganz geringe Stückzahlen noch gegeben. Ja, ich meine, klar, wenn man jetzt so jemand wie du ist, der eigentlich die RV kontinuierlich immer gesammelt hat und oder zumindest sich für alle Tonträger interessiert hat, dann ist es natürlich noch die einfache Variante. Aber im Nachhinein, da ist es dann schwierig. Und ich meine, es ist ja auch so, bei sowas wie einer LP von einem ERV-Album, da denkt jetzt kein Mensch dran, dass es irgendwas Besonderes ist und schmeißt vielleicht sogar weg oder so oder vertickert es irgendwo auf dem Flohmarkt und weiß gar nicht, was er da für seltenes Teil hat. Also,
richtig.
Ja. Dagegen so manche aus der Anfangszeit, da riecht es schon irgendwie noch was Besonderem und die findet man dann im Gegenteil oft ziemlich häufig. Also ich frage mich zum Beispiel, wie hoch die Auflage war von dieser Oh nur du Single, weil gefühlt sieht man die ständig irgendwo. Also ich
glaube, zu meinen besten Sammelzeiten, wo ich sie teilweise in irgendwelchen Plattenläden gefunden habe, habe ich dann irgendwann mal, glaube ich, 4 Stück parallel besessen. Während der Alpenpunk schon wieder seltener ist.
Ja, stimmt, das stimmt, ja. Genau, der Alpenpunk, der ist schon, da muss man schon teilweise was hinblättern dafür, ja, definitiv. Aber komischerweise die Uno Du, ich weiß nicht, die scheint irgendwie so häufig verkauft worden zu sein auch. Also, keine Ahnung.
Wobei mich das wundert. Jetzt, wenn man das mal zurückblickt, wer sollte diese Single kaufen, weil im Radio wurde es nicht gespielt, also zumindest mir nicht bewusst. Mhm. Also hier oben hätte ich es auch nicht mitgekriegt und andererseits war ich damals auch 3 Jahre alt. Also, aber warum verkauft sich das? Haben sie auf den Konzerten verkauft natürlich, ne?
Ja gut, auf Konzerten werden sie es verkauft haben, ja wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ja, also ist eine gute Frage. Keine Ahnung, also das macht für mich auch irgendwie gar keinen großen Sinn, muss ich sagen. Aber ja. So ist es. Promo-Artikel oder irgendwelche Merchandising-Artikel und sowas, interessierst du dich auch dafür?
Sammel ich nicht in großem Stil, gebe ich offen zu. Ich bin mehr der Tonträger und Diskografie-Sammler. Also ich kaufe mir zwar zu jeder Tour das T-Shirt, aber das war's dann auch. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo Café Passé-Poster, was ich mal gekauft habe, irgendwo rumliegen. Aber das hängt noch nicht mal an der Wand. Also
das ist jetzt also meine neue Leidenschaft, dass ich jetzt Poster sammle. Also gerade die Tour-Poster und so, da habe ich jetzt eben mal versucht, da möglichst von jeder Tour einen Poster zu bekommen. Und mittlerweile sieht man jetzt doch häufiger mal, gerade von den großen Tourneen, also immer wieder mal welche auf eBay oder auf anderen Plattformen. Ja, okay, also das heißt hauptsächlich sind für dich jetzt interessant so die Tonträger, Bildträger und sowas.
Genau.
Ja.
Wobei man, wahrscheinlich war dann sozusagen auch die Pinguin-Tour mein erstes Konzert, weil ich es ja auf VHS hatte.
Mhm. Ach so, ja, okay. Ja.
Die Hexen kommen.
Genau. Ja, aber das ist auch ein toller Mitschnitt, muss man sagen. Also, wenn du jetzt so also sammelst, also das weiß ich auf jeden Fall, du hast da jetzt eine große Sammlung auch. Was sind so deine Highlights in der Sammlung?
Das ist eine interessante Frage. Für mich ist eigentlich, ich sehe die Sammlung so als Ganzes. Wie gesagt, Highlights sind so, andere Leute würden sich jetzt sagen, Highlights sind so Sachen, die wirklich selten sind und oder teuer heutzutage. Mhm. Für mich ist mein Highlight, glaube ich, mit auch das erste Album. Mhm. Weil ich es im Original habe und da eine lustige Geschichte auch hintersteht, weil ich habe das zwischendurch sogar 2-mal gehabt im Original und ich weiß nicht, ich sehe meine Sammlung so als Ganzes Highlight. Ja, schwierig. Ich will jetzt keine Platte hervorheben und sagen, das ist jetzt so mein Highlight-Stück irgendwie.
Ja, okay. Ja, ist ja absolut legitim. Aber jetzt möchte man natürlich die lustige Geschichte hören.
Also die erste Platte habe ich damals mal gekauft in einem Plattenladen in Wien, nachdem mir irgendein Bekannter, auf dessen Namen ich jetzt nicht mehr komme, den habe ich mal über irgendwie ERV, weiß ich nicht, Fangeschichten kennengelernt in Wien. Der brachte mich zu einem Plattenladen, der meinte, der Besitzer hat sie und will sie loswerden. Sie hat mich, glaube ich, umgerechnet 500 Mark gekostet.
Ui.
War nicht gerade günstig. war in einem, naja, sagen wir mal, relativ vergilbt und viel gespielten Zustand. Mhm. So, kurze Zeit später habe ich in einem Online-Plattenladen, den ich auch nicht mehr weiß, welcher das war, das stand einfach nur drin, EAV, LP, 50 Mark. Mhm. Nach dem Motto, noch wird wahrscheinlich die DDR-Platte sein, hast du auch noch nicht, damals war Internet auch noch frisch, das ist schon viele Jahre her, habe ich einfach mal bestellt, mal gucken, was da kommt. Und es kam das erste Album, fast neuwertig. Komplett, auch mit, beim anderen fehlte sogar noch das Booklet, also das, das Textheft. Aha. Das hier war jetzt wirklich vollständig, daraufhin habe ich die erste Platte. Ich habe dann in einem anderen Plattenladen in Wien ein Jahr später oder so nochmal ein Textheft kaufen können. Nur das Textheft. Habe die andere Platte vervollständigt und sie, glaube ich, für 600 Mark wieder verkauft.
Ja,
ja, sowas gibt es dann auch. So habe ich jetzt meine 50 Mark Platte in wesentlich besserem Zustand jetzt im Keller stehen, in meiner Sammlung.
Ja, sehr schön. Ja, das war tatsächlich da so am Anfang da jetzt so die Phase, wo es Internet, wo Internetshops immer mehr gegeben hat, aber halt jetzt einmal noch nicht die großen Mainstream erreicht hat, wo man halt dann tatsächlich echt noch so richtig so Schnäppchen auch gefunden hat. Definitiv.
Ich glaube, ich habe so einiges auch von den älteren Singles oder so teilweise online mal für wenig Mark damals noch oder so bestellt, gekauft, weil auf einmal gab's die da. Und das sind ja teilweise, als das Internet gegründet wurde, sind ja Läden aus dem Boden geschossen. Die gibt's heute gar nicht mehr. Also, die war nach 3 Jahren wieder pleite. Ja, kein Wunder.
Kein Wunder, ja. Ja, also da kann ich mich auch erinnern, da gibt's auch von mir ein paar so Geschichten. Also zum Beispiel habe ich die Nie wieder Kunst-LP, die habe ich auch ganz normal irgendwo in einem Online-Laden gekauft. Die hat 15 Mark, glaube ich, gekostet oder so. Also, ja. Es ist so.
Tja, bin ich blöd, Mann, Geiz ist geil.
Ja, genau. Ja, aber du hast ja trotzdem mir dann damals auch Geld abgeknöpft sozusagen. Also wahrscheinlich hast du dann für eine Mark irgendwo eine Single gekauft und mir dann für 10 Mark wiederum verkauft.
Was hast du denn bei mir gekauft? Ich weiß das nicht mehr.
Ich weiß es leider auch nicht mehr. Ich habe jetzt versucht, das nochmal nachzurecherchieren. Ich habe es aber jetzt nicht mehr ganz gefunden. Aber da kommen wir jetzt gleich mal zu dem Thema, wo du dich dann auch im Internet dann bewegt hast, also nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Denn du hast eine Seite auf AOL, war die gehostet. Hast du eine Seite gehabt, die hieß ERV-Shop einfach, oder? Glaube ich, ERV-Shop oder so.
Genau. Ja, da hast du mich dran erinnert. Ja, das wusste ich schon gar nicht mehr.
Ja, ich habe so gut in Erinnerung, weil du mich damals so übers Ohr gehauen hast. Nein, kleiner Scherz.
Ja, irgendwie muss ich ja zu dem Reichtum gekommen sein, den ich heute immer noch nicht habe.
Nee, genau, aber das war tatsächlich, muss man sagen, eigentlich eine der ersten Webseiten zum Thema ERV. Mhm. Also es hat damals, also ich habe schon eine Seite gehabt, aber die war noch sehr rudimentär, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Deine war schon, also war schon viel drin, da kommen wir dann gleich ja noch dazu, was da alles drin war. Mhm. Und es gab noch die Günthers Unseiten,
wenn du dich erinnerst.
Genau, die war auch sehr, sehr informativ. Also da waren auch so Presseberichte teilweise drin und so Sachen, ein paar Fotos. Alles, was jetzt heute ein bisschen rechtlich bedenklich wäre, deswegen kann man die alle nicht mehr so einfach zeigen.
Wo ist eigentlich Günther?
Genau, wollte ich gerade sagen, das würde mich jetzt auch interessieren. Wo ist Günther? Also,
Wer war Günther?
Wer war Günther, ja? Also
an dieser Stelle, Günther, wenn du das hörst, bitte melde dich mal.
Genau. Genau, weil, also ich glaube, ich habe schon mal Kontakt mit ihm gehabt, schon ein paar Mal, aber so intensiv habe ich jetzt nicht mit ihm irgendwie mal mich ausgetauscht und irgendwann einmal war die Seite dann auch weg. Also, aber eigentlich schade, weil das war wirklich schon auch eine sehr informative Seite,
definitiv. Ja, ich weiß, dass sie damals auch als regelmäßige Quelle genutzt habe, wenn ich irgendwas wissen wollte.
Mhm. Mhm. Genau. Ja, und bei deiner Seite war ja für mich jetzt das Besondere. Man muss ja dazu sagen, ich habe ja werde ich dann bestimmt auch nochmal im Podcast mal erzählen, wenn ich sozusagen meine eigenen Fangeschichten mal erzähle. Aber bei mir war es ja so, ich habe ja ERV faktisch immer schon irgendwie gemocht. Also ich kann mich leider überhaupt nicht erinnern, wann mein erster Kontakt mit der ERV war. Also gefühlt habe ich immer irgendwas mit ERV zu tun gehabt.
was für ein Baujahr bist du?
78.
Ja, passt ja.
Wann bist du, was bist du für Baujahr sozusagen? Du bist
77.
77, ja genau, eben, also ist ungefähr selbe Richtung.
Ja, du bist halt 78 schon hereinspaziert, ne?
Genau. Ja, ja, genau. Ja, ich bin sogar fast genauso alt wie die ERV. Also eigentlich, wenn man so will, ich bin einen Monat jünger als die ERV, wenn man jetzt das Erscheinungsdatum von vom Album nimmt.
Ja.
Wenn man jetzt diesen offiziellen Termin nimmt, dass schon im Jahr 77 geboren sind, dann wäre es jetzt noch ein bisschen älter. Wann hast du Geburtstag so?
Welches 28. Monat? November.
November, okay. Ja gut, ja, dann bist du auch ein bisschen jünger als die ERV wahrscheinlich, dann, wenn man jetzt 77
ja.
Aber was ja bei mir halt, also hat natürlich die Zeit so 90 rum, klar, das war so eine richtige Hochzeit, Nepomuk's Rache, wo ich dann ganz viel auch ERV noch nachgeholt habe, was ich bisher noch nicht gekannt habe. Aber dann so mein nächster großer Schub war bei mir eigentlich dann so 97. Da habe ich dann meine Webseite auch gemacht und habe mich dann mal im Internet so ein bisschen getummelt und habe dann eben unter anderem auch deine Seite gefunden. Mhm. Was da das Besondere war, du hast dir da die Mühe gemacht, mal diese, ich sag jetzt mal, Diskografie, die es schon im ERV-Buch gibt, zu nehmen, mal komplett niederzuschreiben und nochmal weiter zu verfeinern und zu erweitern, oder? So kann man das sagen.
Ja, und ein paar Besonderheiten mal reinzuschreiben.
Zum Beispiel, ja, kannst du mal.
Zum Beispiel, was zum Beispiel jetzt aus dem ERV-Buch nicht hervorgeht, dass es drei verschiedene Auflagen der Afrika-Single zum Beispiel gab. Weiße Rückseite, gelbe Rückseite und vor allem eine Österreich-Pressung, die keine Textrückseite, sondern zweimal das Cover sozusagen hat. Das kriegt man natürlich aus so einem Buch mit ein paar Bildchen nicht raus.
Ja, ja. Genau.
Da haben wir dann sowas mal. Oder dass es Alpen-Rap-Single gibt, wo nur auf der einen Seite die Bestellnummer draufsteht, aber das Cover in zwei verschiedenen Faltvarianten ist. Mal ist die, wenn man die Laschen umlappt und klebt, das Cover, ist mal die Bestellnummer hinten und mal vorne. Also, das sind alles so Sachen. Sowas fällt mir dann auf.
Ja, und das sind natürlich zum Beispiel so Sachen, da habe ich auch schon mal mit Matthias mal so ein psychologisches Gespräch geführt im Podcast.
Ja, ich bin ja auch schon erwähnt worden mit meiner Diskografie.
Ja, genau. Und da haben wir das Thema auch schon mal besprochen. Da muss ich sagen, also da ist jetzt mein Krankheitslevel noch nicht so weit, solche Unterschiede dann noch versuche rauszukriegen. Außer natürlich, mir fällt es jetzt zufällig auf oder so. Aber weil das setzt ja eigentlich voraus, also da wäre jetzt die Frage, wie bist du da drauf gekommen? Bist du damals einfach dann immer, hast du alles aufgekauft, was sozusagen ERV war? Oder hast du, ja, so war das.
Ja, ich bin eigentlich durch Schallplattensammlerbörsen bin ich gelaufen, über Flohmärkte. War eigentlich einmal im Jahr in Wien, bin auch dadurch Plattenläden gerannt und habe einfach, immer wenn es billig war, weil meistens waren so Sachen wie Alpenrap, Afrika-Singles, die hat man dann auch auf Plattenbörsen oder auch in Wien in irgendwelchen Plattenläden, gab es die dann mal für umgerechnet, heutzutage vielleicht einen Euro. Mhm. Die habe ich einfach alle mitgenommen, so nach dem Motto, ja, gucken wir mal. Oder beziehungsweise solche Sachen, die ich in Wien gefunden habe, nehme ich einfach mit. In Deutschland gibt es ja auch Fans, die kriegen das hier nicht. Mhm. Ne? Dann einsacken. Und da habe ich dann zu Hause mich hingesetzt und dann teilweise mal, ist das denn jetzt alles, auch die Innenringe von den Platten verglichen, ist das denn die gleiche Pressung und so weiter und so fort. Und so sind dann die Unterschiede entstanden. Und irgendwann bei einer alten Rap-Single stand ich dann da irgendwann, legte sie auf dem anderen und stellte fest, irgendwie ist genau andersrum geklebt, das Cover. Warum ist denn das so? Hab aber von der einen Variante bis heute nur eine gefunden, obwohl ich bestimmt schon 50 Alpenrap-Singles in der Hand hatte in meinem Leben. Ja.
Ja, klar, ja, genau. Das ist, ja, das sind halt so die Sachen. Ich meine, es ist ja auch zum Beispiel, das wäre jetzt auch nur so eine ergänzende Frage zum Thema Sammeln. Es gibt ja da unterschiedliche Vorgehensweisen von den Leuten. Ich entnehme dessen, dass du ja dann da so auch einen Job gemacht hast, warst du wahrscheinlich eher so einer, der auch, sagen wir, einen Teil der Sammlung sich auch wieder dadurch finanziert hat, dass er halt entweder mit anderen getauscht hat oder halt verkauft hat, oder?
Also, ja, richtig, genau.
Ja, Genau, weil das ist ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja, und also die Diskografie, die war ja insofern schon was Besonderes, eben zum einen, weil halt diese Verfeinerungen noch drin waren, zum anderen, weil das auch wirklich mal schön in einem kompletten Format, also in einer Datei halt letztendlich mal alles zusammengeschrieben war.
Mhm.
Und ich habe die ja dann irgendwann einmal auch quasi als Basis genommen.
Selbst die offizielle EAV-Seite hat sie als Basis genommen.
Genau. Auch die haben sie als Basis genommen, genau. Und also mittlerweile kann ich jetzt sagen, ja, also mittlerweile ist jetzt nicht mehr so viel gemeinsam, glaube ich, weil ich habe dann irgendwann, bin dazu übergegangen, dass ich auch irgendwelche Sachen dann eher wieder rausgenommen habe, wo ich jetzt wirklich überhaupt nichts gefunden habe.
Mhm.
Und so, also deswegen ist jetzt, spiegelt es jetzt momentan eher so meine Sammlung oder meinen Stand so ein bisschen wieder. Aber letztendlich, letztendlich ist immer noch die Basis, zumindest ursprünglich mal gewesen.
Ich muss dazu auch sagen, ich habe das Originaldokument in ausgedruckter Form jetzt gerade vor einiger Zeit wiedergefunden. Nochmal. Und ich glaube, ich habe sogar die Originaldatei wiedergefunden. Also, nachdem ich mal endlos gesucht habe, weil ich immer schön von alten PCs immer auf einen neuen irgendwo in irgendwelche Ordner rübergeschoben habe, nur damit keine Daten verloren gehen. Ja, die gibt's noch. Wobei, wenn das in meiner Diskografie was drin stand, dann gibt's das auch. Also.
Da standen ursprünglich, glaube ich, eben auch noch die Inspector Tattoo zum Beispiel, standen, glaube ich, auch noch drin und so, glaube ich.
Ja, die hatte ich irgendwann selber, glaube ich, dann mal rausgenommen, ja.
Ja, genau. Nee, aber klar, also ich meine, da vertraue ich natürlich, aber ich für mich war dann irgendwann mal ein bisschen schwierig, dann sozusagen dort zu wissen, was habe ich jetzt. Also, wo habe ich jetzt definitiv, bin ich mir sicher, dass es das auch gibt, weil ich es jetzt irgendwie vor mir habe, oder wo habe ich vielleicht schon mal was gesehen davon und deswegen habe ich das mal so ein bisschen bereinigt, dass ich selber ein bisschen den Überblick bekomme. Also, mir fehlt halt eigentlich nur wahnsinnig viel, wenn man das jetzt betrachtet, weil ich halt diese ganzen kleinen Varianten alle mit verschiedenen Bestellnummern oder mit wo irgendwo mal was anders auf dem, keine Ahnung, die irgendwo ein Aufkleber noch drauf ist und so, da habe ich jetzt nicht zwingend immer alle Varianten. Also da fehlt mir jetzt noch einiges. Aber letztendlich war das natürlich schon, ja klar, auf jeden Fall absolute Basisarbeit, kann man sagen.
Wobei es da auch Sachen gibt, wo ich auch den Kopf schüttel und ich, weiß ich nicht, irgendwas war mir aufgefallen neulich, Geld oder Leben LP, glaube ich, da gibt es noch irgendeine Variante mit einer Wolke drauf auf dem Cover. Die besitzt nicht mal ich. Ich habe die noch nie gesehen, glaube ich. Ich kenne nur die mit der zusätzlichen Sprechblase, aber mit einer Wolke wüsste ich nicht.
Ja, gibt's tatsächlich, die habe ich. Also,
okay.
Die gibt's tatsächlich.
Okay.
Aber es ist, das sind so Sachen, also da tut man sich natürlich dann schon schwer, die oft mal zu finden. Gut, sagen wir mal so, wenn es auf dem Vordercover zum Beispiel ist, dann geht es nur eher, dir sowas zu finden, aber ich habe zum Beispiel ewig gesucht nach dieser ominösen Maxi-CD von Jumbo. Und zwar die Version, wo die Video-Version von Jumbo
richtig
drauf ist.
Einmal die mit dem schwarzen Innenring und einmal ohne.
Ja, genau. Der schwarze
Ring sieht ja, die habe ich beide.
Ja, genau. Aber da habe ich ewig gebraucht, bis ich das mal gefunden habe. Ich bin mir dann jetzt total dämlich vorgekommen. Dann schreibe ich da irgendwie den Anbieter an, ist da eigentlich ein schwarzer Ring innen oder nicht?
Ja.
Und gut, ich meine, wenn es jetzt ein Händler ist, die haben teilweise auch gar nicht reagiert. Ja.
Wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere, war das bei mir auch so ein Fall, dass ich irgendwie das irgendwo gelesen hatte, dass es da zwei verschiedene Varianten von gibt und ich zu dem Zeitpunkt irgendwie 5 oder 6 davon zu Hause liegen hatte. Und dann einfach mal geguckt habe, welche Version habe ich, dann habe sie dann beide gehabt. Also mir ist das bis zu dem Datum, glaube ich, auch gar nicht aufgefallen, dass es da zwei verschiedene gab. Nur ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo es dann im Internet irgendjemand mal schrieb, da gibt es ja 2 Versionen von, zufällig gerade dann auch irgendwelche übrig. Doppelt, die ich dann irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft hatte oder so. Ja, manchmal gibt es so lustige Zufälle.
Ja, ja.
Wo ist denn bei dem Geld- oder Leben-Cover die Wolke?
Frag mir jetzt immer auswendig, weiß ich es jetzt nicht.
Ist die vorne oder hinten? Oder
nee, die ist schon vorne. Das ist schon
die
vorne.
Schon vorne.
Ja, ja.
Ich kenn nur die zweite Sprechblase.
Ja, es gibt halt diese beiden, also es gibt die Sprechblase und also Wolke, man könnte es auch als Sprechblase bezeichnen, aber da steht halt unterschiedlich was drin. Also bei den einen steht halt, glaube ich, irgendwie drin, weiß ich nicht, Superhits. Ja,
mit 3 so. Superhits oder sowas, genau.
Genau, und bei dem anderen stehen halt 2, ja, irgendwie sowas, genau. Mhm. Also das ist halt der Unterschied.
Genauso wie ich nicht weiß, weil ich sie momentan nicht finde, ob ich die die Single von Fata Morgana habe mit Ali Babas Biershop oder so. Oder
ja, Bierbar, genau, die suche ich, auch noch. Ja, genau.
Die war noch nicht gerade bei eBay drin.
Ah, okay. Ja, das sind so Sachen, ja. Aber ich meine, es ist ja auch so, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, aber also ich sage jetzt mal so, bei mir zum Beispiel ist es halt mit dem Sammeln, das ist auch was, was zum einen natürlich nie endet und zum anderen halt immer größer wird. Also ich meine, am Anfang war nur mein Wunsch, ganz am Anfang natürlich alle Alben mal zu haben. Gut.
Klar.
Gut, und dann sagt man, okay, irgendwann mal, Mensch, alle Singles wären natürlich schön. Und da wird es dann schon mal schwieriger, weil manche Singles kriegt man ja wirklich ganz schlecht oder so. Mhm. Und dann geht's weiter, alle Variationen, wo zumindest das Cover sich unterscheidet oder so. Und dann kann man sich natürlich noch weitermachen, dass man die Bestellnummern und die kleinen Detailunterschiede auch noch mitnimmt und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, war das bei dir auch so, dass du da so schrittweise dich da vorgehangelt hast, oder?
Ja, zum Beispiel die Alben auf CD, glaube ich, hatte ich anfangs nur genau einmal. Und irgendwann kaufte ich dann mal auf dem Flohmarkt nochmal für billig Geld und stellte dann fest, dass es ja nie wieder Kunst, Nepomuk's Drache oder so, eine deutsche, eine Schweizer, eine EU-Ausgabe. Und so bin ich dann auch durch die ganzen anderen Alben durch. Dann gab es irgendwann eine Spitalo Fatalo, eine deutsche und eine holländische. Und ja, so habe ich mich dann irgendwann durch die Alben gearbeitet. Mhm. Ja, ist ja klar, dass irgendwann die deutsche CD-Auflage zum Beispiel von à la carte oder so irgendwann mal ausverkauft ist und man eine neue herstellt, dass die nicht zwangsläufig aus dem gleichen Presswerk kommt. Ist ja ist ja irgendwie logisch.
Ja.
Was ich jetzt gerade erst nachdem ich neulich nochmal die Diskografie nochmal durchgeackert habe, festgestellt habe, ich wusste gar nicht, dass es im Himmel ist, die Hölle los mit zwei Bestellnummern gibt. Das ist mir erst vor 3 Wochen aufgefallen oder 4.
Ja, das ist aber auch ganz schwer zu finden, irgendwie diese andere Bestellnummer. Also da ist auch das... Ach so, oder? Nee, jetzt warte mal. Ach so, nee, du meinst jetzt aber nicht die Neuauflage, oder? Also, weil es gibt ja von 2006 gibt es nochmal so eine Neuauflage.
Richtig, ja, die habe ich zum Beispiel gar nicht, weil ich es gar nicht wusste.
Ja, genau, also... Also, aber gibt es noch von der Original von 97? Gibt es da auch noch irgendeine Variation, oder...
Nee, glaube ich nicht. Also ich habe nur das Original. Die Neuauflage, die ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, da haben sie auch irgendwie im Booklet nochmal was geändert, glaube ich. Da irgendwie Werbung, da ist an irgendeiner Stelle, glaube ich, der Fanclub irgendwie drin gewesen oder so und das haben sie halt jetzt irgendwie durch Werbung ersetzt oder irgend sowas. Genau, also das eine war halt die Diskografie auf deiner Seite und das andere war halt, du hast dann da faktisch ja so mal doppelte Sachen aus deiner Sammlung auch verkauft. So kann man das sagen.
Habe ich damals wohl angeboten, ja.
Genau. Und also für mich war das halt dann da so eben 97, 98, wo es bei mir wieder so richtig losgegangen ist mit ERV und wo ich dann auch mal so richtig ins Sammeln eingestiegen bin, war das natürlich schon eine ganz coole Geschichte, weil ich weiß jetzt nicht mehr, was ich alles gekauft habe bei dir, aber ich glaube, ich habe schon so mal so einen Schwung mal an Sachen von dir mal gekauft, kann mich auf jeden Fall erinnern. Also da war auf jeden Fall ein größeres Paket mal dabei.
Siehst du weißt das noch, ich weiß das schon alles gar nicht. Aber irgendwie müssen wir ja in Kontakt gekommen sein.
Ja, ja. Nee, das war, können wir noch gut erinnern. Genau, und wie waren das überhaupt? Also hast du da, also was war das für, also was waren das für Sachen, die du da verkauft hast? Waren das, oder hast du da viele Leute dann irgendwie gehabt, die da Interesse gehabt haben? Oder wie waren das?
Wenn ich das heute noch wüsste, aber ich gehe mal davon aus, das waren einfach alles die Sachen, die ich halt auf Flohmärkten und Sammlerbörsen irgendwie günstig doppelt eingekauft habe. A, zu kontrollieren, ob es identisch ist mit dem, was ich in der Sammlung habe. Und einfach, um es dann wieder loszuwerden. Ne? Ich kann ja schlecht einen Flohmarktstand machen und verkaufe da 100 ERV-Platten. Ne? Ich mache das übrigens heute teilweise immer noch, wenn ich über Flohmärkte gehe, dann gucke ich mal, aber ERV findet man leider heutzutage nur entweder selten oder die Leute wollen exorbitante Preise.
Oder es sind halt so die Standardsachen, die man x-mal hat.
Ich muss keine 100 Küss die Hand schöne Frau Singles kaufen, wenn sie alle identisch sind.
Ja, genau. Ja. Wie waren das? Ich meine, also das war ja jetzt 97, 98 da in der Ecke und das ist jetzt nicht unbedingt so normal, dass man da in der Zeit da irgendwie eine Webseite macht. Wie bist denn du dazu gekommen, dass du das überhaupt machst?
Also entweder ist eine interessante Frage jetzt so im Nachhinein. Das ist ja immerhin schon fast 20 Jahre her. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich einfach im Internet selber, was ja auch noch relativ frisch war für den normalen User, einfach zu wenig gefunden habe und dachte mir, wenn andere das nicht machen, dann tue ich das selber. Mhm. So bin ich heutzutage in manchen anderen Themen auch noch. Wenn ich über irgendwelche Infos was nicht finde, dann setze ich mich ran und tue es alleine. Mhm. Sowas gibt's.
Ja, und wie hast du das technisch gemacht? Kennst du dich da aus in dem Bereich, also wie man so eine Webseite macht, oder hast du da irgendein Programm benutzt, oder wie hast du das damals gemacht? Ich meine, du bist ja jetzt ja nicht aus der IT-Ecke, sagen wir mal so.
Nee, gar nicht. Genau. Nee, gar nicht. Aber wir hatten damals ich hatte Informatik in der Schule und wir haben einen ganzen Kurs gemacht über Internet- und HTML-Programmierung.
Ah.
Und dementsprechend, also ich kann bis heute noch HTML-Seiten von oben nach unten runterschreiben, ohne irgendwelche Editoren. Es ist halt nur HTML, es ist dann kein PHP oder sonstiges. Aber das kann ich bis heute. Mhm. Den Quellcode schreiben sozusagen. Auch wenn der wahrscheinlich auf dem Stand von vor 20 Jahren ist. Aber
oh, es hat ja ein bisschen was getan seitdem. Aber
eben.
Aber immer die Grundlagen sind immer nur dieselben. Also.
Richtig, aber dafür, auch wenn das heutzutage in Zeiten von DSL und vollkommen egal ist, aber meine Seiten würden immer noch vom 28.000er Modem wahrscheinlich einfach lesbar sein. Keine hochauflösenden Bilder und auch wenig Quellcode, der einfach gar nicht benötigt wird, weil wenn man sich so einen Quellcode von der Webseite heute anguckt, wie viel Mist steht da drin, den man einfach nicht braucht.
Ja, ja.
Aber heute ist er irrelevant, weil die paar Zeilen, das merkt ja kein Mensch, dass er die lädt.
Ja, wobei, das ist schon, also im Bereich mobil spielt das eigentlich wieder total
eine Rolle.
Okay. Also es gibt zum Beispiel ein tolles Beispiel, und zwar Twitter. Ein Tweet,
lohnt sich nicht.
Ein Tweet hat 140 Zeichen. So, wenn man jetzt einen Tweet, da gibt es ja immer auch eine Webseiten, ein Link dazu sozusagen. Also kann man jemanden schicken und sagen, ja, da der und der Tweet. So cool oder so, irgendwie sowas. So.
Ja.
Wenn man das mobil sich die Seite von diesem Tweet anschaut, dann lädt der 1,2 Megabyte runter, um
für 140
Inhalt
Zeichen.
140 Zeichen darzustellen. Und das ist für mich immer das Standardbeispiel. Also das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, aber das ist jetzt auch ein Trend, der jetzt dann wieder in die andere Richtung geht. Also man hat das jetzt schon verstanden, dass man gerade für Mobilseiten und so, dass man da eigentlich da jetzt wieder sparen muss.
Und solange man hier in Deutschland das so schön hinkriegt, dass das mobile Internet zu 98%, wenn man nicht gerade in der Großstadt ist oder sowas, immer nur Edge anzeigt. Das wundert mich auch. Man fährt nach Holland oder Dänemark und man kann ins kleinste Kleckerdörfchen fahren und man hat 4G.
Ja, ja.
Da freut man sich. Aber in Deutschland sitzt man, wie ich gestern, in der Bahn von Hamburg nach Bremen und wieder zurück und man hat 50% der Strecke einfach gar nichts.
Mhm. Ja.
Nämlich gar kein Netz. Das ist Deutschland. Herzlich willkommen. Liebe Mobilfunkanbieter, falls ihr das hört, ne, in diesem Falle spreche ich mal Vodafone an. Ihr habt was zu tun.
Ja, genau. Ja, und die Bahn auch, weil die haben ja dann die haben ja zwar WLAN, aber das WLAN funktioniert auch nicht. Und also
in diesem Falle bin ich mit einer Privateisenbahn mit dem Metronom gefahren und die haben nichts. Okay. Nichts. Gar nichts.
Okay. Na gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber gut, also das eine war dann deine Webseite und wäre meine Frage, hast du dann irgendwann einmal so eine Phase gehabt, wo du dann die ERV wieder ein bisschen so zur Seite gelegt hast, weil nämlich gefühlt irgendwann einmal bist du, ich sag jetzt mal, irgendwie verschwunden oder zumindest haben wir jetzt keine Updates mehr gesehen und sonst jetzt von dir nichts mehr gehört, also war dann die ERV einfach mal nicht mehr so im Fokus oder wie war das? Oder?
Also musikalisch präsent war sie eigentlich immer, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber ich glaube, es ist eine interessante Frage. Ich glaube, in der Zeit, wo dann auch die so nach im Himmel ist die Hölle los, gab es ja auch ein bisschen Pause.
Mhm.
Ich glaube, da habe ich mich dann auch einfach mal ein bisschen zur Pause gelegt. Ne?
Mhm.
ja, weil wenn von da nichts kommt oder so, dann fehlt natürlich auch ein bisschen der Anreiz, selber was zu tun.
Mhm.
Ich überlege jetzt gerade, im Himmel ist die Hölle los, was kam danach? Ja, da kam noch Himbeerland direkt, aber dann?
Genau, Himbeerland kam und dann kam ja. das Gruftgranaten und dann kam
ja,
halt
das,
diese...
Das war ja auch ein trauriges Kapitel.
Ja, auch das haben wir schon noch nicht betrachtet
genau.
im Podcast. Aus gutem Grund. Und ja. Gut, und dann kommen halt diese Best-of-Konzerte, die jetzt natürlich auch jetzt nicht so den riesen Drive gehabt haben. Und dann ging es eigentlich erst wieder so richtig los mit Frauenluder, kann man sagen. Also das war eigentlich dann wieder so also ein Erweckungssignal. Hat dich dann Frauenluder dann wieder ein bisschen zurückgebracht?
Ja, Frauenluder habe ich auch, denke ich mal, am Veröffentlichungstag oder kurz darauf gekauft. Mhm. Und das Album ist einfach anders. Aber ich höre es auch heute immer noch gern. Ich habe da auch so meine paar Songs, die ich dann doch ganz gerne mal höre. Also ich fand Himbeerland war schon so ein Thema, Gruftgranaten, hab das alles gekauft, als es rauskam, aber irgendwie, ich glaube, das hat alles ein bisschen trübsinnig gemacht. Also von den Best-of-Konzerten habe ich hier oben in Hamburg, glaube ich, auch nicht viel gemerkt.
Mhm. Ja, ja, die waren, glaube ich, da nicht da oben. Dann, ja.
Richtig, und dann kam erst wieder Frauenluder und ich glaube, das war so roundabout die Zeit, in der ich dann auch online irgendwie, und dann gab es ja mittlerweile auch schon andere Webseiten. Wo ich mir dann selber gesagt habe, wenn andere das jetzt machen, dann brauche ich es ja nicht mehr tun.
Ja. Genau, und dann kam eigentlich faktisch wieder so der erste, ja, kann man sagen, Comeback in Anführungszeichen, war ja dann eigentlich die 100 Jahre ERV.
Richtig, und der Plattenlabelwechsel.
Genau, der Plattenlabelwechsel und ja gut, da ist dann wieder ganz anders gewesen. Und hast du dann da auch ein Konzert besucht von der ERV?
Ja. Ich war auf Best Of war ich und ich war bisher auf allem, was in Hamburg gespielt wurde. Ich glaube, das Best Of war dann das erste Konzert, würde ich sagen, wieder ja, nach Himmelhölle. Ich glaube, was anderes war hier oben gar nicht in Hamburg.
Ja, das kann sein. Das kann sein, ja.
Und dann habe ich Amore XL, Neue Helden. Dann gab es irgendwie noch ein Best Of Konzert zwischendurch mal mit Herrn Stranzinger statt Tom. Auch in der großen Freiheit. Naja, und jetzt haben wir uns ja letztes Jahr bei den Werwölfen getroffen.
Genau, so ist es. Dann hast du ja zwischenzeitlich irgendwann einmal eine neue Leidenschaft entwickelt, kann man sagen. Also dann plötzlich vom Carsten, also jeder hat schon gesagt, wo ist der Carsten? Wo ist der Carsten? Man hört ihn nichts mehr, man sieht nichts mehr. Aber dann, wie Phönix aus der Asche, kam dann der Carsten zurück im Forum und hat eine Idee präsentiert und hat gesagt, er will gerne alte TV-Auftritte aufgabeln und versuchen, bei den TV-Sendern zu bekommen. Genau, das ist jetzt sozusagen dann das zweite Thema, das du jetzt über das wir jetzt heute sprechen wollen. Da ist jetzt mal die grundsätzliche Frage, wie ist denn das jetzt, wie geht man da überhaupt, also wie funktioniert das überhaupt? Also ist es überhaupt grundsätzlich möglich, dass man sich alte TV-Auftritte besorgt von den Sendern, also dass man die direkt von den Sendern bekommt? Also ganz grundsätzliche Frage jetzt erstmal.
Wie gesagt, man muss das ein bisschen aufteilen. Die öffentlich-rechtlichen Sender, also ARD, ZDF, beziehungsweise bei ARD muss man sagen, ist ja eine Arbeitsgemeinschaft, und die einzelnen Sendeanstalten betreiben alle einen sogenannten Mitschnittservice, in dem man sich eigentlich vorrangig verpasste Sendungen schicken lassen kann, aber halt auch Archivmaterial. Der ORF in Österreich macht das übrigens genauso. Und ich glaube auch, das Schweizer Fernsehen, da gibt es das auch. Ja, da kann man halt anfragen, telefonisch, schriftlich, wenn man bestimmte Sendungen weiß. Je nach Sendeanstalt ist es manchmal ein bisschen komplizierter. Einige machen das nur, wenn man exakt weiß, wie die Sendung hieß und an welchem Datum und welche Uhrzeit dieser Möglichkeit lief, weil die sich dann ein bisschen Recherchearbeit sparen. Andere sind da kooperativer, da kann man auch mal, guten Tag, ich suche alle ERV-Auftritte von 1979 bis 85, was war denn da? Dann kriegt man von denen eine Liste. Also das ist je nach Senderanstalt ein bisschen unterschiedlich. Das sind die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie gesagt, der ganze Service kostet Geld, je nach Senderanstalt weniger oder mehr. Liegt teilweise auch noch daran, in welchem Format es vorliegt, also ob digital oder noch Analogbänder.
Ach so, das liefern die einem dann auch Abschnitte von irgendwelchen analogen Bändern oder was? Oder?
Nee, also die kopieren einem das ja auf DVD.
Ja.
Aber sie teilen einem dann teilweise vorher mit, ob sie das bereits als Datei im Archiv haben.
Ja.
was heutzutage ja modern ist, oder ob sie das halt erst aufwendig, das dauert dann halt ein bisschen länger, ihre alten Bandmaschinen anschmeißen müssen, weil sie dann erstmal die alten Betacam-Analogbänder oder so
Ach so, aber
erstmal
das.
digitalisieren müssen.
Okay, aber das machen die tatsächlich dann. Also
Das machen
wenn's.
die noch, ja.
Ach so, okay. Aha.
Das klappt.
Aha.
Also ich bin auch schon auf Fälle gestoßen, wo es Archiveinträge gab von irgendwelchen Sendungen, wo es was gibt, aber die Bänder einfach hinterher nicht mehr laufen wollten. Das ist dann Pech. Gab jetzt gerade irgendwie so Landesschau Baden-Württemberg, hatte ich angefragt von 1982 über Café Passé und leider, leider Band nicht mehr abspielbar. Gut, das ist dann Pech. Da muss man leider mit leben. Das wird keiner mehr sehen. Zweiter Punkt sind dann halt die Privatsender, muss ich dazu noch sagen. Die sind ungleich komplizierter. Also die RTL-Gruppe rückt gar nichts raus. Da kann man betteln, wie man möchte. Es gab zwischenzeitlich mal einen Mitschnittservice von der Sat.1 ProSieben oder ProSieben Sat.1 Gruppe, so rum. Auch für Archivsachen. Das haben die aber A nicht lange durchgehalten und B hat da, glaube ich, keiner was bestellt, weil es einfach preislich gar nicht bezahlbar war.
Vielleicht mal grundsätzlich, von welcher, also ich meine, ich habe selber auch schon einiges mal bei so Sendern bestellt, aber von welcher Preisregion sprechen wir da? Welche Spanne?
Das liegt unterschiedlich. Also die günstigsten zum Beispiel sind Bayerischer Rundfunk oder Norddeutscher Rundfunk. Da liegen wir irgendwo bei 25 € geht das irgendwo los. Aber wenn man jetzt mal bei den öffentlich-rechtlichen Sendern hochgeht, also Südwestdeutscher Rundfunk, fangen wir bei 60 € an irgendwo, ne? Und dann geht das nach Minuten. Oder ORF oder so, ja.
Genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe einmal beim ORF ein paar Sachen mal die bestellt und die waren richtig teuer. Da habe ich bestimmt 70, 80, 90 Euro
Ja.
teilweise bezahlt.
Ist normal. Dementsprechend geht das auch alles ein bisschen schleppend, weil ich muss ja erstmal irgendwie sehen, dass ich mal ein bisschen Geld beiseite lege.
Ja. Du hast jetzt vorher gesagt, also man, das finde ich jetzt schon mal spannend, dass da tatsächlich die Sender dann aus dem Archiv das erstmal digitalisieren sogar, also dass die es das sogar machen. Aber das ist ja auch so ein Thema, das ja ein bisschen traurig ist. Haben die denn überhaupt alles im Archiv?
Also ich kann nur sagen, dass insbesondere auch die Sendeanstalten der ARD relativ gut sortiert sind. Also die ältesten Sachen, das war jetzt keine ERV-Sachen, logisch. Ich habe mir schon Sachen aus Anfang der 60er Jahre schicken lassen. Also geht, die sind eigentlich, also NDR weiß ich, sind die ältesten Sachen irgendwo Mitte der 50er oder so. Das ist durchaus archiviert, katalogisiert und das haben sie halt. Das Problem ist einfach, dass die Sachen zwar zum größten Teil vorhanden sind, teilweise aber die Dokumentation über die Sachen nicht vollständig ist. Sprich, es gibt zum Beispiel für die ARD und auch die ORF-Sender, gibt es das sogenannte FESAT, das ist die Fernsehdatenbank. Die ist auch übergreifend über die Sendeanstalten. Das heißt, auch der NDR kann gucken, was der Bayerische Rundfunk hat und so weiter und so fort. Hat mir auch schon sehr viel geholfen in der Angelegenheit, wenn man die richtigen Ansprechpartner mittlerweile kennt. Und das Problem ist, dass zwar der Titel und die Sendezeit und der gesendete, da produzierende Sender oder so genannt sind, aber dann stehen zum Beispiel in den Infos zur Sendung nicht drin, wer da teilgenommen hat. Dementsprechend kann natürlich auch die Suchmaschine, wenn man jetzt nach EAV sucht, als Beispiel, auch nur Sendung ausspucken, wo der jeweilige Redakteur beim Digitalisieren und beim Eintragen in die Datenbank dann auch reingeschrieben hat, EAV.
Ja.
Ich meine, es gibt so Sachen, die suche ich zum Beispiel, eine Sendung aus dem ZDF. Angeblich ist die ERV 1979 da aufgetreten. Das Problem ist, ZDF sagt, wir wissen nichts, weil wahrscheinlich einfach in deren Datenbank es nicht drinsteht. Die Sendung ist bestimmt vorhanden, wenn das wirklich gelaufen ist, aber es steht in der Datenbank nichts drin. Dementsprechend sucht man sich tot.
Tja, ja. Aber gut, wenn man, also in dem Fall geht es ja, glaube ich, um was geht es da? Um diese Dokumentation, die angeblich über die ERV gelaufen ist, oder? Oder was sind das?
1979 soll angeblich im ZDF ein Bericht oder ein Auftritt, ich weiß es nicht, von und mit der ERV gelaufen sein oder über die ERV. Mehr Infos weiß ich nicht. Mehr weiß leider Matthias, der das auf seiner Archivseite draufstehen hat, leider auch nicht. Problem ist, halt ZDF-Archiv sagt, wir haben in unserer Datenbank zur ERV 1979 nichts verzeichnet. Das heißt nicht, dass es nicht da ist. Aber wie sollen wir das suchen?
Ja,
Das ist,
genau, das.
man kann jetzt irgendwie vielleicht Rätsel raten, dass es in irgendeiner Sendung zum Beispiel Drehscheibe gelaufen ist.
Ja.
Würde passen. Aber im Dezember 1979 gab es wie viele Folgen Drehscheibe? Und jede Folge kostet 25 €. Nee. Da muss man. Vielleicht weiß ja irgendjemand irgendwas, aber. Ja, schwierig dann.
Ja. Also, aber ich finde interessant, dass du sagst, dass die gut sortiert sind, weil also Was ich immer jetzt auch höre, ist, dass da die Sender teilweise auch wirklich bestimmte Sendungen einfach nicht mehr haben, weil die halt damals irgendwie, um Bänder zu sparen, halt faktisch irgendwie die Bänder einfach wieder überspielt haben.
Ja,
mit anderen Sendungen.
Das gab es teilweise, aber mir ist bisher zumindest bei Eigenproduktion noch nichts untergekommen, dass also sagen wir wissentlich oder mutwillig irgendwas zerstört wurde. Es gibt ja immer die Sache von der Hitparade im ZDF, dass in den 70er Jahren irgendwelche Folgen fehlen. Mhm. Wobei kein Mensch weiß, ob die jetzt bei irgendeinem Wasserschaden oder irgendwas kaputt gegangen. Also irgendwer weiß es bestimmt, aber ich weiß es jetzt nicht. Oder ob die gelöscht wurden, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt Leute, die wissen das. Aber so von den, also ich denke mal seit den 70ern oder sowas, sieht das alles relativ cool aus, das Archiv. Und ich weiß zumindest, dass auch der NDR und auch der Bayerische Rundfunk fleißig dabei ist, das Gesamtarchiv komplett zu digitalisieren. Um es dann für die Nachwelt zu erhalten und von den alten Bändern mal wegzukommen.
Ja gut, das spart ja auch wahnsinnig Platz wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Und macht es für die auch einfacher. Also wenn jemand eine Kopie haben will, dann zieht man mal eben eine Datei rüber und muss nicht jedes Mal das Band, was ja auch nicht besser wird vom Abspielen, jedes Mal wieder rausziehen.
Ja. Und ich meine, ich denke mir auch zum Beispiel jetzt so Sender, Spartensender, die jetzt auch von den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel jetzt immer wieder mal gegründet werden, so ZDF Kultur und ARD Plus oder wie die alle heißen, oder 1 Plus oder wie auch immer.
Die gibt es auch wieder nicht mehr.
Oder teilweise gibt es jetzt schon wieder nicht mehr, genau. Aber, aber die haben ja auch massiv ja Wiederholungen gebracht. Mhm. Und ich vermute mal, das ist ja alles dann Ergebnis auch von diesen ganzen Digitalisierungsmaßnahmen gewesen, weil ich schätze mal, dass die das halt dann erstmal digitalisiert haben, um es überhaupt dann mal zeigen zu können.
Richtig, also, da gehe ich auch von aus. Ich glaube, dass kein Sender heutzutage mehr noch wirklich alte Bänder sendet. Das geht alles nur noch aus der Dateimaschine oder so.
Ja, das ist spannend. Spannend, ja. Aber weißt du, warum Privatsender das nicht anbieten?
Keine Ahnung. Die haben eine komplette Abschottung nach außen. Also, sie berufen sich immer auf irgendwelche rechtlichen Sachen. Also, ich glaube einfach nicht, dass irgendwie ein Privatsender in Deutschland hat auch keinen anderen Rechtsstatus irgendwie als ein öffentlich-rechtlicher. Wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender das kopieren darf, darf ein Privatsender das auch. Immerhin sind es ausgestrahlte Sachen im Regelfall. Mhm. Und die kann theoretisch jeder Privatmann sowieso besitzen. Mhm. Davon ausgehen, dass es auch schon in den 70er Jahren private Videoaufnahmemöglichkeiten gab, wenn auch nicht technisch so wie heute. Dementsprechend in den Zeiten, wo es Privatsender in Deutschland gab, hätte theoretisch jede einzelne Sendung seit dem ersten Tag mit Sicherheit in irgendeiner Weise privat mitgeschnitten werden können.
Ja.
Bis auf ORF und ZDF blenden auch alle ARD-Anstalten, sind das in diesem Falle nur noch, auch beim Mitschnitt grundsätzlich das Sendelogo ein.
Ah ja.
Also als ob es eine Aufnahme aus dem Fernsehen ist. Gut, man hat dann teilweise natürlich jetzt Aufnahmen von 1982 oder so, Café Passé, mit dem aktuellen NDR-Logo in der Ecke. Dass das keinen Sinn ergibt, ist schon logisch, aber sie sichern sich einfach darüber ab.
Ja, genau, das wird halt der Hintergrund sein.
Und wie gesagt, ORF und ZDF blenden gar kein Logo ein. Die schicken das einfach so. Aber so könnte ja ein RTL das auch machen. Die können ja auch eine alte Sendung, was weiß ich, zum Beispiel hier EAV Superfan oder so, könnten die einem ja für Geld zur Verfügung stellen und dann blenden sie halt RTL in die Ecke ein. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Aber sie machen es einfach partout komplett mal gar nicht.
Schade eigentlich, weil man, das ist ja auch so kleine Einnahmequelle, gut, man weiß jetzt nicht, wie intensiv wird das genutzt, sowas, also ist natürlich die andere Frage, aber generell kann man ja da ein bisschen was damit verdienen wahrscheinlich, also gerade auch bei RTL gibt es ja auch einige Sendungen, wo jetzt Leute da wahrscheinlich ganz heiß drauf sind, was weiß ich, Alles Nichts oder alle Tutti Frutti Folgen oder wie auch immer. Ja.
Die theoretisch auch, aber das ist halt vielleicht ein Punkt, wo man in Deutschland nochmal generell drüber nachdenken sollte, ob sowas allgemein per Gesetz publik gemacht werden sollte. Es gibt zum Beispiel Frankreich. In Frankreich gibt es ein allgemeines staatliches Medienarchiv, das umschließt auch, soweit ich weiß, sämtliche Privatsender. Und alle diese Sachen sind öffentlich zugänglich.
Ja,
die haben also ein allgemeines Archiv dafür. In Holland ist es ähnlich. Da gibt es eine Gesellschaft, die sämtliche Sendungen verwertet und auch von Privatsendern. Also ich habe jetzt noch in der Pipeline eine Sendung Pop Top von 1986, da ist die ERV live aufgetreten mit Banküberfall. Das kriege ich zum Beispiel jetzt aus den Niederlanden geschickt.
Das ist natürlich spannend, ja.
Ja, ist auch der einzige Auftritt in den Niederlanden, der dort im Archiv verzeichnet ist. Bei irgendeinem Privatsender, Afro oder so, keine Ahnung, irgendwas Lustiges.
Ja, weil, also das mit dem Rechtlichen ist vielleicht jetzt nochmal so ein Punkt, wo man nochmal nachhaken kann, weil da gibt es mehrere Aspekte. Also zum einen, was ich da immer, also ich muss mal dazu sagen, nochmal kurz Schritt zurück, ich habe schon vor einiger Zeit mal immer versucht, bei den Sendern so Aufnahmen zu bekommen. Und ich muss sagen, ich war da nicht immer wahnsinnig erfolgreich. Also insofern bin ich sehr erstaunt, dass du da so interessante Sachen auch teilweise noch kriegst. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass du da irgendwie ganz charmant am Telefon wahrscheinlich die bequatscht und die Damen schmelzen dahin oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich habe da schon teilweise schon auch so Reaktionen dann bekommen, wo es dann eben heißt, ja, nee, geht nicht, aus rechtlichen Gründen. Und dann auf Nachfrage hat es dann geheißen, ja, wir geben generell keine Mitschnitte mit Musik raus.
Okay. Die Frage ist, wann war das?
Das ist jetzt natürlich schon eine Zeit wieder her, das dürfte wahrscheinlich 10 Jahre her sein oder so.
Ja, in den letzten 3-4 Jahren sind die wesentlich liberaler geworden. Früher zum Beispiel gab es auch nicht die Möglichkeit, sich Shows oder Spielshows oder sonstige schicken zu lassen. Selbst das rücken die Fernsehsender mittlerweile alle komplett raus. Mhm. Also alles, mittlerweile sind, glaube ich, alle Eigenproduktionen generell freigegeben. Mhm. Ich meine, davon abgesehen, das ZDF, das kopiert ja sogar Spielfilme. Aber diese amerikanische oder so.
Ja, das ist interessant.
Die rücken wirklich alles raus. Okay. Alles, solange es im Archiv liegt, da kannst du auch Bugs Bunny bestellen. Aber die sind seit Jahren liberaler geworden. Also mittlerweile Konzerte oder so sind alles kein Problem mehr. Oder Musikmitschnitte oder halt Talkshows und sowas. Mhm. Das ging alles früher nicht. Mhm. Da gab es mal einen Riesenbruch vor ein paar Jahren und auf einmal ging das alles. Okay. Warum auch immer.
Ja gut, das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Und die andere Geschichte, die ich dann da immer gehört habe, dass die Sender gesagt haben, sie haben selber nicht die Rechte dran, also es ist sozusagen jetzt nicht von ihnen selber produziert. Und das könnte man jetzt zum Beispiel so ein Szenario vorstellen bei RTL oder so. Ich weiß es nicht, weil ich meine, die haben ja das wahrscheinlich, die haben da bestimmt auch so Konstrukte, dass die da eigene Firmen haben, die halt dann das produzieren im Auftrag vom RTL und so weiter.
Richtig.
Und das kann dann schon vielleicht sein, dass das dann so eine Hürde ist, weil da dann das erstmal eigentlich geklärt werden muss, wer kriegt da irgendwie noch irgendwelche Anteile und wie auch immer. Und noch eine andere Geschichte war, die mir ganz am Anfang, das ist allerdings schon sehr lang her, mal jemand von ZDF gesagt hat, das war eine sehr interessante Konversation. Das war zu Zeiten, sag ich jetzt einmal, wirklich, dann müsste so Ende, also ich sage jetzt mal wahrscheinlich so 98, 99 oder vielleicht ein bisschen später gewesen sein. Da war ich mal sehr, habe ich mal eine E-Mail geschrieben an ZDF und zwar habe ich da Screenshots von einer Sendung von ZDF, in dem Fall war es, glaube ich, diese Sendung Musik liegt in der Luft, wo die ERV aufgetreten ist.
Ja.
Und ich habe da irgendwie das dann mitbekommen, ich habe halt dann bin ein bisschen sensibilisiert worden für das Thema Rechte und Bildrechte und so weiter und habe das dann eben auch mitbekommen, dass man eigentlich selbst bei Screenshots von Fernsehsendungen eigentlich da die Erlaubnis dafür braucht. Und habe halt dann einfach gedacht, okay, jetzt frage ich da mal nach bei ZDF. Da bin ich dann irgendwie das war wahrscheinlich irgendwie die, also eine Anfrage haben die noch nie bekommen, wahrscheinlich so hat das geklungen irgendwie, weil die haben da überhaupt nicht gewusst, was ist das, was fragt der an und so. Ich bin dann doch halt irgendwie als Journalist irgendwie dann erstmal, also die haben halt irgendwie gesagt, man muss ja Journalist sein, um überhaupt da anfragen zu können und ich soll das jetzt erstmal belegen, dass ich Journalist bin und so weiter und dann bin ich CC auf irgendwelche weiter verteilt worden und weiß der Geier, also es war sehr, sehr lustig. Also es ist dabei nichts rausgekommen, also insofern, das kann man sich vorstellen.
Das ist aber schon sehr lange her, oder?
Ja, wie gesagt, das ist ja dann so, also das war so eher die Zeit, wo wahrscheinlich E-Mail jetzt auch noch nicht so verbreitet war bei so einem Sender wie ZDF.
Ja, heutzutage, wo wahrscheinlich jeder Hans und Franz jeden Tag irgendwelchen Quark fragt.
Ja, genau. Genau. Aber was dabei auch nochmal dann aufgepoppt ist, war das Thema tatsächlich, dass Sender eben sagen, sie wissen bei manchen Sendungen, also es ist für sie nicht so leicht rauszukriegen, wer jetzt eigentlich da sozusagen das Okay geben muss. Also das war da halt einfach Diskussion in dem Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile klarer ist, aber da war es halt so, dass die dann gesagt haben, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wer ist jetzt da eigentlich beteiligt an so einer Produktion und wer hat da jetzt welche Rechte, wer muss da jetzt gefragt werden, um jetzt da zum Beispiel so ein Recht an einem Screenshot zu geben oder halt dann auch Mitschnitte und so weiter. Und deswegen glaube ich, war am Anfang, also lange Zeit war das auch so, dass so Mitschnitte bei bestimmten Produktionen, wo es nicht ganz klar war, wem die gehören, also wer da die Rechte dran hat, da einfach auch grundsätzlich gar nicht weitergegeben worden sind. Also deswegen interessant, dass die jetzt sogar, wie du sagst, faktisch alles, was jemals ausgestrahlt worden ist, sogar weitergeben. Also da hat sich dann definitiv mal was geändert beim ZDF, weil das war schon mal ganz anders.
Ja, mittlerweile ist das sehr human. Also sagen wir mal so, auch die ARD-Sender, solange die wissen, dass es eine Produktion aus ihrem Hause ist oder für ihr Haus, jetzt was weiß ich, wenn WDR eine Auftragsproduktion irgendwo in Auftrag gibt, ist es eine WDR-Produktion, dann kopiert der WDR das auch. Und es steht auch in den Datenbanken drin, wer jeweils immer der ausführende Sender ist. Das ist kein Problem.
Ja, weil es ist ja auch so, es gibt ja teilweise, gibt es ja auch so Verträge, was man immer so hört, zumindest damals war das noch üblich, dass die Beteiligten an so einer Produktion da auch immer wieder noch Tantiemen bekommen, wenn was ausgestrahlt wird und so. Und das war da irgendwie auch noch mit Thema, so nach dem Motto, ja, müssen wir da jetzt eigentlich an sowas dann denken und so. Und
Ah ja, falls man so nach dem Motto, wir erstellen ja eine Kopie, nicht, dass er noch Geld dafür haben möchte.
Ja, ja.
Ach, Herr Jemine, ich glaube, da macht sich heutzutage keiner mehr den Kopf drum.
Scheinbar, ja.
Das, ja.
Okay, aber das heißt sozusagen, jetzt, wenn wir jetzt noch mit zum ursprünglichen Frage zurückkommen, letztendlich kommen wir bei Öffentlich-Rechtlichen, hat man ganz gute Chancen. Bei Richtig. Privaten kriegt man wahrscheinlich nichts.
Richtig, genau.
So kann man es zusammenfassen.
Ja, genau.
Ja, und wie gehst du dann da vor? Also du hast ja jetzt da ganz interessante Sachen auch dann teilweise bekommen. Du hast das ja schon gesagt, also klar, wenn man jetzt ganz genau die Daten weiß, wenn man jetzt sagt, okay, das ist am so und so vielten um so und so viel Uhr ausgestrahlt worden, da ist wahrscheinlich das noch die einfachste Variante, oder?
Richtig. Ja, das ist die einfachste Variante. Dann gucken die in ihre Datenbank und dann wissen sie genau, was das war.
Genau. Und wenn du jetzt aber so unscharfe Fragen hast, dann ist es sozusagen Überredungskunst, die dann entsprechend dann auch dazu zu bewegen? Oder gibt es dann da auch Sender, die es grundsätzlich suchen? Oder wie ist da die Vorgehensweise?
Ja, das ist unterschiedlich. Also fangen wir mal im Süden an, nehmen wir mal den ORF. Da habe ich mittlerweile einen sehr netten Ansprechpartner. Das war aber am Anfang schon Überredungskunst. Also von jedem Telefonat zu jedem Telefonat einfach auf die einfache Frage, ich suche alle EAV-Sendungen oder Mitschnitte, was weiß ich, von 1978 bis 86. Da kam bei jeder Antwort hat er neue Sendungen gefunden. War schon. Am Anfang war es noch, wir haben nur diese drei, mehr haben wir nicht. Auf einmal fand er bei der nächsten Anfrage, da muss ja noch mehr sein, so nach dem Motto, fand er dann auf einmal noch mehr. Ja. ZDF ist ein ganz riesiges Problem, weil ich glaube, die wissen einfach nicht, wie sie mit ihrer Datenbank umgehen. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ich hoffe, da hört jetzt keiner zu. Ja, oder sie haben einfach keine Zeit oder Lust dazu. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache.
Also wie äußert sich das? Also du fragst nach irgendeiner Sendung und ja, es kommt
da geht
nichts?
Das, oder? Richtig, ja, da geht es im Regelfall auch nur schriftlich. Mhm. Und das ist das Problem in der ganzen Sache. Man kriegt dann auch nur eine schriftliche Antwort, auf die man wieder schriftlich antworten kann. Das ist einfach alles zäh, auch nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Mhm. Es sei denn, man weiß auch da genau, welche Sendung das ist. Aber wenn man jetzt so was weiß ich, suche eine Sendung, wo EAV drin war, ja, dann ist es sehr, sehr kompliziert. Mhm. So, und dann haben wir die schöne Sache mit den ganzen ARD-Sendern, mit den Senderanstalten, also NDR, WDR, Bayerischer Rundfunk und so weiter und so fort. Da habe ich anfangs jede Sendeanstalt einfach selber angerufen, deren Mitschnittservice, mit der Bitte, bitte mal in ihrem Archiv zu gucken. Ich habe mich auf einen Zeitraum beschränkt von 78 bis 86, weil ich wollte ja nicht gleich eine Riesenlatte von 100 Mitschnitten, die mich dann arm machen oder so. Da kann ich mich im Laufe der Jahre immer noch durchfummeln. Da kam dann teilweise dann halt Antworten zurück. Wir haben dies und jenes, was ich dann auch bestellt habe. Ich bin dann irgendwann an einen sehr netten Menschen vom Norddeutschen Rundfunk geraten, der mir dann irgendwann mal mitteilte, warum denn so kompliziert? Wir können doch eine sogenannte Cross-Recherche machen durch alle Datenbanken. Den ich dann mal gebeten habe, doch mal nach der ersten allgemeinen Verunsicherung durch alle ARD-Banken zu Datenbanken zu suchen. ORF übrigens auch mit drin. Und der mir dann mal einen riesen Auszug geschickt hat, was denn überall so rumliegt. worauf ich dann wiederum die Mitschnittservice der einzelnen Sendeanstalten natürlich anrufen musste oder anschreiben, um dann von denen die Mitschnitte zu kriegen. Aber teilweise hat er beim NDR mehr in der Datenbank gefunden als die Sender selber. Das war dann schon interessant.
Ja. Okay, also das heißt, die sind alle miteinander verbunden? Also,
richtig.
Oder ist das eine große Datenbank? Oder wie ist das?
Es ist wohl eine große Datenbank, die heißt FESAT. Das ist Fernsehsender-Archivdaten. Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas. Da sind halt von allen ARD-Anstalten plus ORF ja sämtliche Sender sozusagen drin. Ich schätze mal, dass jeder Sender zwar sein eigenes Archiv führt, die aber alle untereinander vernetzt sind. Und man kann halt nicht nur seine eigene gucken, sondern halt über eine Cross-Recherche halt in alle anderen mit reingucken. Und dementsprechend
Geht das. Und ist es dann, also sind da alle Aufnahmen drin? Also auch die noch nicht digitalisiert sind?
Da ist alles drin. Alles komplett. Alles, was irgendwie archivtechnisch erfasst ist. Da steht auch dann teilweise drin, ob das digital ist oder ob es Beta-Band oder Filmrolle, alles schon da gehabt, alles schon mal da gewesen.
Und wie bist du da jetzt eigentlich dann vorgegangen? Weil man bei der ARD, gibt es einen Mitschnittservice von der ARD selber oder muss man da immer wissen, an welchen von den Sendeanstalten man sich da wenden muss?
Richtig, also, man muss genau wissen, welche Sendeanstalt, weil nur die Sendeanstalt, die auch federführende Produktion hatte für die jeweilige Sendung, kopieren das dann auch.
Ah ja, ah okay.
Da gibt es zum Beispiel so merkwürdige, lustige Geschichten. Es gab ja die Doku 1988, das Böse ist immer und überall. Das ist eine Koproduktion gewesen von ORF und ZDF. Wobei ORF wiederum die ausführende Produktionsgesellschaft war und ZDF nur mitbeteiligt. Der ORF hat allerdings von der Sendung leider nur noch einen relativ schlechten Mitschnitt mit einem Timecode im Bild. Das ZDF hat das Masterband im Archiv. Darf es aber nicht kopieren, weil sie nicht federführende Gesellschaft sind.
Ah. Das ist
ja. Ja, so ist das manchmal.
Uiui.
Kompliziert. Ja, leider.
Wie bist du dann draufgekommen? Also ich sage jetzt mal andersrum. Also ich komme mich nur erinnern, ich habe mal eine Zeit gehabt, damals so als Kind, da waren für mich die Fernsehzeitungen, die ganz faszinierend. So zum einen irgendwie halt mal schauen, was läuft alles oder auch was ist gelaufen. Also ich glaube weniger jetzt das Thema, was will ich mal anschauen, sondern eher so irgendwie, mich hat diese Systematik, diese Aufbereitung hat irgendwie eine gewisse Faszination ausgeübt, sage ich jetzt mal. Und ich habe tatsächlich auch sogar Ausschnitte immer gemacht. Also ich habe mir das rausgeschnitten und habe das dann irgendwie so in ein Heft geklebt und ich habe jetzt neulich mal geschaut, ob ich die noch habe, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Genau, aber was mir jetzt da eben gerade einfällt, ist, früher stand da tatsächlich, wenn ich mich nicht recht erinnere, in der ARD-Spalte auch immer dabei, wer ist jetzt eigentlich der Sender?
Ja, früher stand das mal drin.
Genau, das stand mal drin. Aber wie bist du da jetzt aus heutiger Sicht da vorgegangen? Also woher weißt du, dass, gut, bei sowas wie jetzt Alternatives Leben oder so, da weiß man es halt mittlerweile, dass das von SWR irgendwie war oder so.
Richtig.
Aber bei anderen Sachen ist es ja jetzt nicht unbedingt immer so offensichtlich. Also wie bist du da vorgegangen?
Wie gesagt, ich habe einfach jeden Mitschnittservice jeder einzelnen ARD-Anstalt in Deutschland angerufen. Also vom SDR über den Bayerischen Rundfunk, WDR, Radio Bremen,
also
und so weiter und so fort.
Das heißt, du bist da auch generell so mit der Gießkanne vorgegangen, also du hast jetzt nicht irgendwie immer konkret nach einer bestimmten Sendung
gesucht? Nein, Nein, jeweils nur nach dem Motto, ich suche Auftritte von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Gibt es irgendeine vom WDR produzierte Sendung, beim WDR hier zum Beispiel, wo die mal aufgetreten sind? Ja, und dann war das halt mehr oder weniger erfolgreich, dass die dann Lust hatten, im Archiv zu wühlen.
Ah ja.
Wie gesagt, ich habe alle Sendeanstalten, bin ich so durchgegangen. Ja, und am Schluss hatte ich dann irgendwann, wie gesagt, meinen netten Kontakt beim Norddeutschen Rundfunk gefunden, der für mich dann nochmal eine Recherche durch alles gemacht hat, wo dann teilweise noch Sachen rausgekommen sind, die die Sender halt selber bei der Recherche nicht gefunden haben.
Ja.
Wahrscheinlich einfach, weil er sich mal ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Und
ja gut, das ist ja auch immer nicht so einfach mit der ERV. Also
ja,
kennt man ja, noch was sucht man? Sucht man noch
richtig.
ERV, sucht man noch I.A.V. oder noch
oder Verunsicherung.
Genau, oder Verunsicherung, wie auch immer. Also da kann man ja
richtig
alle möglichen Varianten wählen.
So, und dann bin ich wiederum mit denen, da habe ich teilweise am Telefon für erstaunte Sachen gesorgt, weil ich dann ja zum Beispiel beim SWR schon mal was bestellt hatte. Der SWR sagte, mehr haben wir nicht. Das war das alternative Leben in diesem Falle. Weil ich da schon mal gefragt hatte, sie müssten eigentlich ein EAV-Geld oder Lebensmitschnitt im Archiv haben. Nee, ich finde hier nichts. So, dann ich NDR angerufen, sagen sie mal, können sie für mich mal gucken, ob der SWR das im Archiv hat? Ja, mache ich doch. Ja, habe ich gefunden. Ich wieder beim SWR angerufen. Ich habe jetzt rausgekriegt, wie das bei ihm heißt. Gucken Sie mal nach Archivnummer so und so viel. Oh ja, jetzt habe ich es ja gefunden. Warum habe ich das denn vorhin nicht gefunden? Ja, das ist ja merkwürdig. So, das ist einfach mit viel Humor bei der Sache und die Leute versuchen, den kleinen Finger zu wickeln.
Ja.
Einfach ein bisschen telefonieren und immer einen netten Spruch auf den Lippen. Hilft das?
Ah, ja.
Ja,
okay.
Lustig,
ja.
Lustig.
Ja, was hast du dann da jetzt bisher so an interessanten Auftritten aufgegabelt? Können wir jetzt mal ein paar Beispiele?
Also ich meine, es gibt ja ein paar ältere Sachen, die ich jetzt nochmal vernünftig gekriegt habe oder so, die sind ja bekannt. Also zum Beispiel hier das Charlies Amerika-Reise. Das gab es ja dann mittlerweile sogar bei YouTube. Wenn auch nicht in so einer super Qualität, den allerersten Auftritt. Aber ich habe mich, wie gesagt, vorrangig erstmal um die Zeit bis Geld oder Leben gekümmert. Einfach, weil es ja auch ein Kostenfaktor ist. Ich das für meine Sammlung aber gerne haben wollte. Dann, also bekannte Sachen waren ja zum Beispiel diese Spitalo-Fatalo-Aufnahme vom ORF, wo ja diese Videos gedreht wurden.
Genau.
Und mich hatte halt interessiert, ob es richtige Konzertaufnahmen davon gab. Da bin ich dann zum Beispiel auf Live aus dem Alabama beim Bayerischen Rundfunk gestoßen. Ich persönlich kannte nur den Geld- oder Leben-Mitschnitt, den ich mir bei der Gelegenheit auch nochmal organisiert habe. Aber solche Sachen. Und ich habe mich natürlich um Café Passé gekümmert. Ich habe auch versucht, mich um die erste Tour zu kümmern. Da gab es wohl einfach keine TV-Auftritte. Aber aus Café Passé-Zeiten habe ich halt ein paar Ausschnitte gefunden, auch mit Klaus.
Das ist natürlich spannend.
Chef Oberfranz.
Ja, ja.
Wissen, dass es ja Mitschnitte geben muss, weil es gibt ja die Dokus wie Toms Garage.
Genau.
Oder auch das Böse ist immer und überall, wo Ausschnitte zum Beispiel zu sehen sind, wo Klaus als Chef Oberfranz da moderiert. Und dachte ich mir, irgendwo müssen die Mitschnitte ja liegen. Und so habe ich zum Beispiel vom Konzert im Wiener Metropol 1981 immerhin eine Viertelstunde Ausschnitt gefunden. Oder auch zum Beispiel von der Verleihung des Deutschen Schallplattenkritikerpreises, oder war es Berliner Wecker oder sowas, steht
Berliner
ja irgendwie
Wecker.
Sogar auf der Berliner Wecker, genau, habe ich so 20 Minuten Ausschnitt oder so im Archiv des Sender Freies Berlin gefunden, also was heute übrigens Radio Berlin Brandenburg ist, die verwalten das.
Also gerade solche Ausschnitte, das sind ja dann, glaube ich, Berichte innerhalb von einer Sendung, oder? Also das,
richtig, ja.
Was sind dann das so für Sendungen, wo das gelaufen ist? Irgendwie so Nachrichten oder keine Ahnung, oder Magazine?
Also beim ORF gab es mal eine Musiksendung, die hieß Okay. Und das war halt, ich weiß nicht, wie oft die ausgestrahlt wurde, wöchentlich, monatlich, keine Ahnung. Die haben halt einfach über Musik berichtet, über Bands und Konzerte. Und da gab es zum Beispiel diese knappe Viertelstunde Ausschnitt mal aus Café Passé mit dem Klaus. Die haben zum Beispiel auch das Musikvideo zu Oh nur du gesendet, wo kein Mensch wusste, dass es ein Musikvideo gibt. Aber auch das habe ich gefunden. Ja,
ja, das ist echt spannend, ja, genau. Also ich finde es ja vor allen Dingen interessant, also sowas wie jetzt dieses vom WDR, Café Passé, das ist ja aus, innerhalb der Sendung hast du gesagt, hier und heute, glaube ich, heißt die,
ja,
oder?
Ja, ist richtig, das war halt eine Nachrichtensendung.
Genau, wollte ich gerade sagen, also das war wahrscheinlich dann so eine Nachrichtensendung, so faktisch so eine Lokal-Nachrichtensendung, vermute ich mal. Und das finde ich interessant, dass da tatsächlich das sogar vermerkt ist, dass da ein Bericht über IAV ist.
Ja.
Also
stand bei denen im Archiv, im Text zur Sendung.
Ja, also nicht schlecht. Also ich meine, da sind es dann schon gründlich offenbar gewesen im Archiv. Also
ja.
Das hätte jetzt nicht erwartet, dass man da bei so irgendwie in aktuellen Sendungen, dass man da wirklich jeden einzelnen Bericht da auch nochmal drüber verfasst.
Der NDR hat das mit dem Hamburger Journal, hieß das damals noch, die haben einen Bericht über Café Passé auf die gleiche Art und Weise gemacht und offensichtlich auf die Landesschau Baden-Württemberg für den SWR. Nur leider ist das Band da ja nicht mehr lauffähig. Hm. Das werde ich irgendwann nochmal probieren. Hm. Bisschen Zeit die Donau runterfließen lassen und vielleicht geht das Band dann wieder. Ja, und so sind halt einige Sachen mal als Tageslicht befördert worden, die, glaube ich, noch kein Mensch gesehen hat.
Ja. Definitiv. Also gerade diese alten Sachen, das ist ja teilweise total unbekannt gewesen, dass da überhaupt Berichte gegeben hat. Mhm. Also.
Wobei es natürlich, man muss dazu mal eins sagen, es gab ja zum Beispiel auch diesen Nachruf, auch glaube ich Sendung Okay zu Walter Hammerl. Und da sind viele Ausschnitte auch aus Café Passé und aus der, ich glaube sogar ein kurzer Ausschnitt aus der allerersten Tour, wenn auch glaube ich in Schwarz-Weiß. Da interessiert mich natürlich, wo hat zum Beispiel der ORF, das weiß da natürlich heutzutage auch keiner mehr, 1981 diese Ausschnitte hergehabt.
Mhm. Mhm.
Aber irgendwo auf dieser Welt liegt in irgendeinem Archiv noch irgendwas Spannendes. Genauso ja. wie es zum Beispiel bei Toms Garage noch Ausschnitte gibt, weitere Ausschnitte von Metropol in Wien von 81 mit Klaus. So Monsieur 15 Ohm und so weiter und so fort. Das aber auch in diesen Ausschnitten vom ORF nicht drin ist. Irgendwo ist das komplette Konzert. Ich bin immer noch auf der Suche. Wenn irgendeiner eine Idee hat, kann er sich ja mal melden.
Ja. Ja, es ist wahrscheinlich immer dann so, man muss halt entsprechend irgendwie so ein Suchwort finden, nach dem man suchen muss. Irgendwo sowas braucht man wahrscheinlich. Das ist halt immer der Auslöser dann. Ich meine, ich finde es ja vor allen Dingen spannend, so Mitschnitte von Konzerten, weil ja gerade damals ja das durchaus auch üblich war, dass Sender einfach ein komplettes Konzert mitgeschnitten haben für einen Bericht halt, wo es dann also ein paar Ausschnitte davon bringen.
Ja.
Und da gibt es bestimmt auch noch, da würde es mich auch zum Beispiel interessieren, werden solche Aufnahmen dann archiviert oder nur halt dann das, was man dann da am Schluss zusammengeschnitten hat und solche Dinge. Das ist ja dann auch nur die nächste Level, dass man eigentlich noch Rohmaterial vielleicht auch noch irgendwo auftreiben könnte oder so. Also das wäre auch interessant. Also
ich kann zum Beispiel im Beispiel jetzt des NDR, die ja auch ihren 2-Minuten-Bericht im Hamburger Journal über das Konzert im Logo drin hatten, kann ich nur sagen, dass da kein Rohmaterial, also sie nicht mehr wissen, was A aufgezeichnet wurde und außer diesem Artikel, diesen 2-Minuten-Zusammenschnitt, kein Rohmaterial mehr existiert. Weil wie gesagt, da habe ich meinen Ansprechpartner. Der hat für mich auch, es gibt so ein sogenanntes Zwischenarchiv, da liegen die ganzen Rohmaterialien und da ist auch archivarisch nichts verzeichnet. Also das ist einfach, da ist nichts mehr. Also es ist durchaus möglich, die haben vielleicht das ganze Konzert damals mitgeschnitten, haben sich das Beste rausgesucht und den Rest haben sie entsorgt.
Ja, schon natürlich
sein. Braucht man nicht.
Ja.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe in der Hinsicht auch wirklich gute Erfahrungen gemacht beim ORF.
Ja.
Ich habe da mal für irgendwas... Was war jetzt das? Genau, und zwar war mal vor einiger Zeit war da so eine Sendung, wo diese Sendung Die großen 10, das war ja so quasi die, ich sage mal, Top of the Pops Version von Österreich, also wo sie halt, oder so Hitparaden-Version von Österreich, wo sie halt immer so quasi die Hitparade präsentiert haben und dann meistens auch mit Live-Acts, die dann da live ihre Songs, die gerade in der Hitparade waren, gespielt haben. Und da war war so eine Art Jubiläum zu dieser Sendung, die großen 10, und da haben sie einen Ausschnitt gebracht, wo auch die ERV war mit Tanz, Tanz, Tanz. Und das war dieses interessante zweite, unbekannte oder nicht so bekannte Video von Tanz, Tanz, Tanz. Und da wollte ich mal, dann habe ich dann beim ORF nachgefragt, wann genau eigentlich dieser Mitschnitt war. Also wann genau war die Sendung sozusagen? Wo, weil ich hätte die halt ganz gern irgendwie bekommen, sozusagen im Original.
Ja.
Und das war ganz interessant, die haben dann sogar wirklich in der Redaktion nachgefragt, wo sie diesen Ausschnitt her haben.
Ja.
Mein Pech war allerdings nur, dass die den Ausschnitt, den sie dann gebracht haben, blöderweise aus der Sendung X-Large genommen haben, die wiederum nur einen Ausschnitt eben davon gebracht
haben. Ja.
Aber die haben mir ganz genau, bis auf den Tag genau und Uhrzeit sagen können, das war die Sendung X-Large am so und so vierten und so weiter und so fort. Und also da waren die schon sehr kooperativ beim ORF, muss ich sagen. Hab mir da jetzt an der Stelle leider nicht weitergeholfen, aber wäre interessant, ob die solche Infos, wenn die Leute nicht mehr greifbar sind, die so Berichte machen, ob die noch irgendwo hinterlegt werden oder ob die dann nur in den Köpfen.
Ja, das ist die Frage.
Ja.
Es muss ja auch zum Beispiel, es ist halt die Frage, ob es zum Beispiel auch von der Produktion von dieser Sendung okay, 1981, ob da irgendjemand, ob es da Produktionsnotizen zu gibt. Mhm. Wo drin steht, nach dem Motto, der Ausschnitt von der ERV stammt aus Bandnummer so und so viel.
Ja.
Ja, das vielleicht dann irgendwo noch im Schrank steht, nur halt einfach nicht archivarisch, weil Rohmaterial.
Ja, ja.
Das sind halt immer solche Fragen, aber eventuell, vielleicht bin ich irgendwann mal in Wien und dann gehe ich den da mal in der, wie heißt die Straße? Keine Ahnung, auf jeden Fall gehe ich den in Wien dann mal selber auf den Keks. Dann gehe ich da mal hin.
Ins ORF-Zentrum.
Ins ORF-Zentrum und frag mal ganz nett.
Genau.
Ob mir da irgendeiner helfen kann.
Ja. Ja, also jetzt haben wir ja schon viele interessante Beispiele auch, was du so gefunden hast. Bekommen. Jetzt haben wir es an ein paar Mal Stellen schon mal erwähnt. Jetzt würde mich zum Beispiel mal interessieren, was ist es denn eigentlich, wenn eine Sendung, die einen interessiert, beim Sender war, den es eigentlich jetzt gar nicht mehr gibt. Also ein Beispiel war jetzt ein Senderfreies Berlin. Da ist es relativ einfach vermutlich.
Da gibt es eine Nachfolge.
Genau, da gibt es einfach Nachfolgesender. Genau.
Senderfreies Berlin ist, also sagen wir mal so, das gab ja noch das Fernsehen der DDR damals. Das war ja sozusagen rundherum. Das ist aufgegangen in den ORB. Das war der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg.
Mhm.
Und die wiederum haben mit dem Senderpreis Berlin dann zum heutigen RBB fusioniert, Radio Berlin Brandenburg.
Mhm.
Und dementsprechend hat natürlich auch der RBB das Archiv des SFB.
Mhm. Gut, da ist es noch relativ einfach. Dann interessant wird es natürlich mit so Sendern wie, ich sage jetzt mal, Viva zum Beispiel. Also es gibt ja da zum Beispiel eine nette Dokumentation von der ERV, die ERV-Story. Ja. Die ist auf Viva gelaufen, 1994.
Viva Jam, ne?
Viva Jam, genau.
Mhm.
Was gibt es da eigentlich für Ansatzmöglichkeiten? Kann man da das irgendwo noch bekommen?
Soweit ich weiß, Viva war ja mal irgendwie MTV Group. Ich glaube, die hing auch mal irgendwie mit ProSieben zusammen. Damit, wir sind auf jeden Fall beim Privatsender. Ich glaube, die Chance ist gleich null.
Ah, okay.
Wo wir da gerade sind, was ich selbst auch sehr schade fand. Vor einiger Zeit gab es Ausschnitte bei irgendeinem regionalen TV-Sender. Jetzt von einer aktuellen Best-of-Tour.
Mhm.
In irgendeiner Sendung. So ein Zusammenschnitt, da war erst ein Interview mit Klaus und danach gab es noch Konzertausschnitt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe diesen regionalen TV-Sender auf jeden Fall angeschrieben. Ich habe auch leider nie eine Antwort gekriegt, weil mich natürlich auch interessiert hätte, ob sie das ganze Konzert mitgeschnitten haben.
Mhm.
Aber leider, 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 Privatsender sind auch leider sehr resistent gegen Antworten. Also meistens kriegt man einfach nichts.
Ja, da muss ich zum Beispiel lobend hervorheben,
ja?
Servus TV.
Okay.
Die sind wirklich, also zum einen hat man da echt den Eindruck, da sind Leute irgendwie am Start, die haben einfach Ahnung. Also,
ja.
Wenn man denen mit einer bestimmten Anfrage kommt, dann verstehen die das, was man haben will und geben eine Antwort, die das auch beantwortet. Also,
okay.
Das finde ich zum einen schon mal gut. Und die sind da auch durchaus sehr kooperativ. Also gut, ich meine, das hilft uns jetzt beim Thema ERV jetzt wahrscheinlich nicht viel. Da gibt es nur halt diese eine Doku, die sehr schön ist, die von Rudi Dolezal gemacht worden ist. Aber, also die zum Beispiel, die muss man da lobend erwähnen an der Stelle. Aber, ja gut, bei den anderen...
Ja. Und wo wir gerade bei Dolezal sind, das habe ich auch übrigens schon versucht, über die Schiene daran zu kommen. Aber ich meine, Doro ist jetzt ja eh irgendwie insolvent.
Ja.
Wo man den Dohlezer jetzt noch findet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das probiert zu einer Zeit, da ging das noch.
Mhm.
Ja, er meldet sich und das ist jetzt irgendwie 3 Jahre her. So. Weil der muss ja wissen, wo seine Ausschnitte herkommen.
Ja, genau. Ja.
Der hat ja alles produziert. Das Einzige, was er, wie ich festgestellt habe, glaube ich, nicht produziert hat, ist Toms Garage.
Das weiß ich gar nicht, wer das
ist. Das ist, glaube ich, eine ORF-Produktion. Ich habe sie jetzt hier auf DVD liegen. Ich werde nochmal den Abspann mir ganz in Ruhe mal angucken, ob da Namen von Redakteuren stehen und versuchen, die Redakteure rauszukriegen.
Mhm.
Irgendwie muss man ja mal, irgendwo muss ja zum Beispiel ihr Kinderlein Kommel herkommen, ne?
Ja, genau.
Irgendwo kommt's her.
Ja, ja.
Absolut. Macht auch Spaß.
Gut, und du hast vorher jetzt gesagt, das Stichwort DDR. Also bei DDR ist natürlich auch so, da wäre es natürlich jetzt natürlich hochinteressant, Berichte oder Mitschnitte aus der DDR von der ERV zu bekommen.
Mhm.
Da hast du ja auch schon jetzt was versucht.
Da habe ich was versucht, und zwar das gesamte Archiv des Fernsehens der DDR liegt im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam. Dafür wiederum macht auch als Nachfolgeorganisation der RBB sozusagen den Mitschnittdienst, wobei ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass in der DDR fast niemand einen Videorekorder hatte, so mitschneiden wäre da gar nicht gegangen.
Beziehungsweise die würden jetzt wahrscheinlich dann geliefert werden oder so.
Genau, und wenn, dann hätten wir Seekam Ost oder so.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, und da ist einiges sehr Interessantes rausgekommen.
Mhm.
Unter anderem wurde 1984 eine Stunde Spitalo Fatalo im TV ausgestrahlt.
Ah.
Eine Stunde Zusammenschnitt plus noch irgendwie Interviews. Und im Radio zur gleichen Zeit wurde das komplette Spitalo Fatalo Konzert ausgestrahlt.
Ah, okay.
Also nicht nur Zusammenschnitt. Ja, da konnte ich ja nicht Nein sagen. Und was auch interessant ist, sie haben 1989 im Palast der Republik, da gab es ihn noch, ein komplettes Konzert der Pinguin-Tour mitgeschnitten.
Oh.
Tendenziell nie ausgestrahlt, weil es keine Uhrzeit oder kein Datum hinterlegt ist, wann das ausgestrahlt wurde.
Mhm.
Aber auch da waren sie bereit, mir das zu kopieren, und ich warte drauf. Im Laufe des Oktobers.
Ah, das ist natürlich spannend. Okay.
Sollte das jetzt irgendwie ankommen.
Okay.
Gucken wir mal. Alleine 1 Stunde 59 und 59 Sekunden Pinguin-Tour.
Das ist natürlich schon mal insofern spannend, weil der Pinguin-Tour auch eine der Touren ist, wo man eigentlich keinen vollständigen Mitschnitt hat. Und man
richtig, das Video ist ja, glaube ich, nur 80 Minuten.
Ja.
Irgendwie so. Und
da fehlen auf jeden Fall definitiv.
Unvollständig.
Unvollständig, genau. Es fehlen auf jeden Fall bestimmte Teile.
Ob jetzt 2 Stunden genau vollständig ist, weiß auch keiner.
Das
aber,
weiß man nicht, ja.
Deutlich vollständiger auf jeden Fall.
Ja. Es kann natürlich auch sein, dass das dann von irgendwelchen Stellen offiziell dann eben gecancelt worden ist.
Es ist ja auch merkwürdig. Es ist genau 1 Stunde 59 und 59 Sekunden.
Ja.
Das ist genau eine Sekunde fehlen für die 2 Stunden. Das ist auch schon ein komischer Zufall. Aber wir werden sehen, was da kommt.
Ja, interessant. Bin gespannt, was du so erzählst.
Leider gibt es da keine Titelliste oder irgendwas, aber es steht nur drin, Konzertmitschnitt aus dem Palast der Republik.
Mhm.
Der Pinguin-Tour oder irgendwas der ersten allgemeinen Verunsicherung.
Mhm.
Ja, schauen wir mal.
Ja, ich meine, DDR ist sowieso ein spannendes Thema. Also da kann ich übrigens auch mal einen Aufruf starten. Zwar, also ich bin da jetzt auch sehr interessiert dran. Also ich habe da jetzt auch schon diverse Archive, Zeitungsarchive durchforstet aus der DDR, habe da auch schon interessante Berichte gefunden und auch Konzerttermine und so weiter. Aber generell jetzt der Aufruf, wenn jetzt hier jemand zuhört, der aus der DDR, in der DDR irgendwie gelebt hat und irgendwie ERV-affin war oder so, dann bitte melden, weil ich wäre da sehr, sehr dran interessiert, da mal mit jemandem zu reden über ERV und die DDR. Also das wäre ein ganz spannendes Thema, da weiß ich nämlich überhaupt nichts darüber. Und also falls da jemand zuhört und da irgendwie sich damit dafür interessiert, dann bitte melden. Also es wäre super spannend. Genau, also DDR, da habe ich nämlich dann zum Beispiel in diesen Zeitungsarchiven dann auch ein paar so Termine auch gefunden. Ich habe es da, glaube ich, schon mal geschickt.
Ja.
Sendung Rund hieß die anscheinend. Ja. Das war anscheinend so ein Jugendmagazin. Da muss anscheinend was gewesen sein zu Tschernobyl und irgendwie Märchenprinz musste irgendwie vorgekommen sein. Dann ein bisschen sehr spät, dann 1990, Kessel Buntes ist die ERV auf jeden Fall aufgetreten. Da kann es sein, dass das vielleicht sogar schon MDR dann jetzt ist.
Ja.
Genau, also da muss auch Jane schon ein paar Auftritte auch gegeben haben in der DDR. Also auch ganz normale, reguläre TV-Auftritte. Also wäre schon mal interessant, wenn man da nur irgendwas aufgabeln könnte.
Mhm. Ja, ich sehe schon, ich habe einen Auftrag.
Genau. Ja, also das ist natürlich schon mal so eine super spannende Geschichte mit der DDR, aber ganz ungewöhnlich, du hast es vorher schon mal kurz erwähnt, ist eigentlich, dass die ERV offenbar auch mal in einem Land aufgetreten ist, das jetzt nicht deutschsprachig ist. Du hast es schon vorher erwähnt, in den Niederlanden. Wie bist denn du darauf gekommen?
Wie gesagt, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, in den Niederlanden gibt es, jeder Holländer möge es mir verzeihen, irgendwie Beeld en Geluid oder so. Das ist so ein allumfassendes Archiv, TV-Archiv. Und da gibt es eine Online-Datenbank. Das kann man also selber von zu Hause tun.
Ah, okay.
So, kann dadurch sich mit Suchbegriffe eingeben in die Datenbank und dann kriegt man was raus. Dann gibt es dafür gar nicht mal so teuren Preis, wenn man diese Sendung haben möchte. In diesem Fall spuckte er, wie gesagt, nur Top-Pop, Auftritt, ERV-Banküberfall aus. Kostet irgendwie 30 Euro.
Ah ja.
So kann man auch nur bestellen, wenn man in Deutschland, Belgien oder die Niederlanden wohnt. Interessanterweise. mehr Felder gibt es da nicht zum Auswählen. Dann schmeißt man das Ganze da einfach in Warenkorb, wie normalen Warenkorb. Und dann wird es kompliziert. Ein wenig. Nein, dann dauert es eine Woche, weil dann fragen die erst bei dem Sender an, ob der Sender was dagegen hat, dass kopiert wird.
Aha.
Sie haben also einen Online-Top und wissen aber gar nicht, ob sie überhaupt verkaufen dürfen. So, da kam aber freudigerweise nach einer Woche roundabout die Nachricht, ja, kein Problem, überweisen Sie bitte das Geld auf folgendes Konto. Ja, und innerhalb einer Woche oder so soll das zugeschickt werden. Gut, jetzt Niederlande dauert vielleicht 3 Tage mit der Post.
Das sind natürlich so interessante Geschichten. Da wäre es mal echt interessant, ob die ERV noch woanders aufgetreten ist. Also gut, Niederlande ist jetzt vielleicht noch nur naheliegender, sage ich jetzt mal, weil da gibt es ja durchaus schon eine Affinität auch zu deutschsprachigen Sachen. Und zum anderen ist ja, also, glaube ich, die ERV mit Banküberfall sogar in Niederlanden in den Charts gewesen.
Wenn man ich glaube auch. Aber wenn, dann gehe ich davon aus, wenn, hätten wir sonst in Nachbarländern, glaube ich, noch eine Chance. Also so Dänemark vielleicht. Ich weiß
Dänemark,
nicht.
Ja.
Ich meine, Bank Robbery ist ja irgendwie so überall erschienen zum Beispiel.
Ja, genau.
Ob sie vielleicht, ich weiß aber nicht, ob es jemals einen TV-Auftritt in einem nicht deutschsprachigen Land mit Bank Robbery gegeben hat. Also das ist mal eine interessante Frage.
Ja, das wäre mal interessant. Ja, keine Ahnung.
Zumal Bank Robbery sowieso merkwürdig ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde, der Gesang klingt wie eine Mischung aus Klaus und Mario, ich weiß auch nicht.
Ja, das ist, ja, es ist ja auch so, man weiß jetzt nicht, will die ERV jetzt da durch die Art und Weise des Gesangs in der einen Version, die jetzt meistens dann irgendwo auf den Singles ist, will die ERV da eigentlich dann sagen, ja, wir können nicht gescheit Englisch und deswegen machen wir es gleich richtig schlecht oder so, oder
ja,
ich weiß nicht, also.
Ja, und das Video zum Song ist ja dann auch noch in der German-English-Version, ne?
Genau.
Oder wie die Briten das auf ihrer Single so schön geschrieben haben, Englisch, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
Das ja. War ja auch. Ja. Ja, aber das wäre zum Beispiel schon spannend, überhaupt Bank Robbery da in verschiedenen Ländern. Ich meine, in Japan ist das ja auch gewesen.
Richtig.
Und wäre schon interessant. Also ich meine, ich habe da mal Dänemark, Stichwort Dänemark zum Beispiel, habe ich ja da mal was gefunden, zufällig im Internet. Habe ich im Forum auch gepostet, werde ich dann auch verlinken nochmal, wo halt einer da die Geschichte erzählt, dass er halt irgendwie diese seltsame Single-Alp-Rap gefunden hat. Und die war der Trostpreis bei irgendeinem, was war das, so eine Art Vergnügungspark oder
nee, irgendwas? Das war Schweden, glaube ich, ne?
Oder war es doch Schweden, ja?
Also das war, glaube ich, Schweden. Das war, glaube ich,
stimmt.
Das war, glaube ich, da hier in Stockholm. Wie heißt denn das Ding? Gröner Lund? Keine Ahnung.
Ja, genau. Irgendwie sowas ähnliches. Ja, mit T, irgendwie T.
Ja. Genau. Das ist da als Trostpreis oder sogar.
Ja.
Wobei ich sagen muss, Alprap, ich habe die Single.
Gröner Lund. Gröner Lund, ich habe gerade nachgeschaut.
Gröner Lund, ja. Genau. Ich habe die Single, aber ich habe die nicht mit Original-Cover. Mein Cover ist nur farbkopiert. Mm. Ich habe kein Original-Cover bisher. Wenn noch einer ein Cover für mich übrig hat oder eine ganze Single, kann er sich anmelden.
Ja, vor kurzem ist mal eine wieder auf eBay aufgetaucht, so ich glaube für 250 Euro oder so.
Ja, eben, das ist nein. Die Single selber habe ich ja. Übrigens gekauft, mit dem farbkopierten Cover, in einem Plattenladen in Stockholm. Mhm.
Interessant.
Ja, auf dem Ramschtisch für 3 Kronen oder so.
Aber warum verkauft es dann jemand mit einem farbkopierten Cover? Das ist ja irgendwie
keine seltsam. Ahnung.
Also
keine Ahnung. Es ist ein farbkopiertes Cover. Ah. Es ist ein, ja, es ist eine sehr gute Kopie, aber es ist eindeutig farbkopiert.
Okay. Ja, interessant. Ja, aber das wäre trotzdem interessant auf jeden Fall, was da muss ja irgendwie so. Irgendwas muss es ja gegeben haben dann, also irgendeine Art von Promotion. Also ich glaube jetzt nicht, dass DRV in Japan irgendwas gemacht hat, aber keine Ahnung, dass da mal irgendwo in einer Zeitung in Japan da was weiß ich, irgendwo Anzeige mal war oder irgend sowas. Das konnte durchaus alles sein.
Oder alles
dass möglich. Dass das irgendwo in einem Radiosender mal vorgestellt worden ist oder so. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer, wie wir da sowas finden. Also
Und merkwürdigerweise ist die Vinyl-Single, die japanische, ja nun jetzt auch nicht so selten.
Ja, ja.
Sie ist selten, aber es ist jetzt nicht irgendwie das riesige Problem. Wobei ich glaube, dass die Promo ist häufiger, ne?
Ja, das ist das Seltsame, genau. Die Promo, also ja. es ist mehr verschenkt worden offenbar als verkauft. Also.
Ja, ich glaube, ich besitze auch nur die Promo. Ich weiß gar nicht, ob ich das Original habe. Müsste ich gucken. Alles weiß ich auch nicht im Kopf. Dafür sind zu viele.
Ja, ja. Nee, aber das wäre halt, finde ich, schon auch spannend, da irgendwo so auf die Pirsch mal zu gehen. Was ist in anderen Ländern da über die RV berichtet? Weil man auch diese berühmte Zitat da von dem englischen DJ, wie heißt der gleich wieder? Der dann irgendwie das in seiner Sendung, die sehr, sehr berühmt war, das schlechteste
Video aller Zeiten.
Irgendwie sowas ja genannt hat. Zum Beispiel sowas wäre auch interessant, das mal aufzugraben. Weil man da das ja durchaus anscheinend eine sehr populäre Sendung war, ist ja die Chance jetzt vielleicht gar nicht mal so gering, dass man das nur irgendwo herkriegt. Also man müsste ja halt nur.
Mal gucken, welche Sendung das ist. Und natürlich mal gucken, wie die Rechtslage auf der britischen Insel ist, ne?
Ja, ja.
Ob die überhaupt sowas machen, überhaupt was rausrücken. Genauso wie gesagt, ich habe mich bisher auch noch nicht mit dem Schweizer Fernsehen auseinandergesetzt.
Auch Schweiz ist interessant, ja, genau.
Ob da eigentlich mal irgendwie irgendwo irgendwas war. Das Problem, was ich mit denen habe, ich kann mit denen nicht telefonieren. Ich verstehe die nicht. Und das meine ich ernst.
Ja, also klar, ich meine, wenn die Schweizerdeutsch sprechen, dann tut man sich da sehr, sehr hart. Also.
Das ist ganz furchtbar. Entschuldigung, alle Schweizer, die hier zuhören, ne? Fühlt euch nicht angesprochen. Ich ja, hab euch alle ganz doll lieb, aber lernt mal, nein.
Nein.
Sprecht mal bitte Hochdeutsch, wenn ihr mit mir sprecht. So.
Naja, ich meine, Schweizerdeutsch ist ja eigene Sprache. Also das ist ja.
Ja,
das ist ja jetzt nicht irgendwie nur schludrig Deutsch gesprochen, sondern das ist ja wirklich eigene Sprache. Also. Und ich weiß auch von einigen Schweizer Zuhörern, also herzlich willkommen hier.
Ja,
und,
ja die Schweiz, sehr schön.
Genau. Aber wir könnten, vielleicht können wir jemand rekrutieren, der für dich da die Recherche macht. Könnte man vorstellen.
Das können wir gerne probieren, ja.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht jemanden.
Naja. Wir können auch gerne noch jemanden in Wien rekrutieren. Dann spare ich mir das Hinfliegen, nur um den ORF zu nerven.
Ja, genau.
Der mal vielleicht da mal nett anfragen kann, mal direkt oder so. Weil das hätte ich sonst gemacht, wenn ich irgendwann mal wieder in Wien bin, wobei ich nicht weiß, wann das ist. Wäre ich wahrscheinlich mal in die Augustinerstraße, heißt das übrigens, in die Augustinerstraße, glaube ich, gegangen und hätte mal nett gefragt.
Ja,
können wir in der Hoffnung, dass die. Oder zumindest hätte ich mich mal mit dem netten Herrn vom Mitschnittservice mal irgendwo tagsüber auf irgendwas zu trinken getroffen. Der hat ja Mittagspause zwischendurch. Die haben ja in Österreich noch Mittagspause.
Bei uns nicht mehr, oder wie?
Nein, unsere Mitschnittservice sind, glaube ich, weitestgehend alle von morgens bis abends besetzt. In Österreich machen sie eine Stunde Pause.
Ach so, okay. Ah.
Da ist wirklich zwischen, weiß ich nicht, zwischen 13 und 14 Uhr oder so ist da keiner am Telefon.
Aber finde ich jetzt interessant, dass die Deutschen da jetzt praktisch keine Mittagspause machen oder halt keinen Zeitraum haben, wo sie nicht reagieren. Das finde ich interessant. Also, weil man, es ist ja jetzt wahrscheinlich kein Service, der jetzt so frequentiert ist, dass man da jetzt so 24-Stunden-Service anbieten müsste.
Nee, also, das nicht, aber so glaube ich von 8 oder 9 bis 17 oder 18 Uhr sind die im Regelfall alle besetzt.
Ja, schön.
Ja, doch, ich glaube, die haben auch ganz, also wenn man sich teilweise mal die Wartezeiten anguckt, so von 4 bis 6 Wochen für einen Mitschnitt, ich glaube, die haben schon ganz gut was zu tun.
Also meinst du, das wird auch wirklich benutzt, diese
Mitschnitt? Ja, glaube ich schon, ja. Also mit Sicherheit vielfach auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Archivware haben wollen, sondern ich habe da vor 2 Wochen eine Doku gesehen, könnt ihr mir die schicken? Sowas gibt es bestimmt häufiger, denke ich mal. Ich glaube, so die richtige Archivware von Anno irgendwann, das ist schon, naja, seltener auf jeden Fall.
Ja. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich schon ganz viel über die ganzen, über die Mitschnitte und das Ganze mal gesprochen. Ein Thema können wir auf jeden Fall nochmal kurz ansprechen, weil, also wir haben ja im Vorfeld natürlich ja darüber gesprochen, was wir alles so an Themen jetzt machen könnten. Ich habe dann auch einmal so ein bisschen eine Liste gemacht, was so verschiedene TV-Termine auch interessant sind und so weiter.
Ja, die habe ich hier nebenbei geöffnet.
Genau. Ja, und zum Beispiel, du hast es ja vorher schon angesprochen, du hast dich bisher nur bis auf das Jahr 86 beschränkt, aber natürlich gibt es ja ab 86 oder 87, da wird es ja eigentlich erst richtig intensiv, sage ich jetzt mal, weil da ja dann wirklich so eine große Medienpräsenz gekommen ist von der ERV. Ist es bei dir jetzt auch auf dem Plan, dass du dich da mal um diese Zeit auch kümmerst?
Ja, ich mache generell weiter. Ich muss nur erstmal wieder alleine, das DDR-Archiv ist nicht gerade günstig und ich muss jetzt erstmal ein bisschen sehen, dass ich...
Ein bisschen sparen wieder.
Genau, ein bisschen sparen. Ja. Weil wie gesagt, es ist nicht gerade das günstigste Hobby, aber dafür kriegt man halt mal Sachen, die dann sonst halt einfach keiner hat.
Ja, also ich meine, es gibt schon... Also in der Liste, die ich da mal zusammengestellt habe, da gibt es schon einige Sachen, wo ich mir denke, das wäre schon interessant, die mal zu haben. Also gut, ein Riesenpunkt, der ist aber sogar noch in dieser alten Zeit drin, also in der Zeit bis 86, zum Beispiel Bios Bahnhof, diesen Auftritt, den würde ich wahnsinnig gerne mal sehen.
Was war denn Bios Bahnhof? Also gefunden habe ich eine Sendung, die hieß Showbühne von 84 mit Alfred Biolek. Für Bios Bahnhof habe ich nichts gefunden.
Ja, also angeblich ist die ERV im Bios Bahnhof aufgetreten. Das war sozusagen die erste große Sendung oder die Sendung, wo der Alfred Biolek bekannt worden ist. Das war halt auch eigentlich faktisch eine Musiksendung, kann man sagen.
Ja.
Es ist natürlich möglich, dass das gar nicht stimmt mit Bios Bahnhof, dass damit eigentlich gemeint ist, die Nachfolgesendung vom Alfred Biolek. Kann sein. Ich glaube, es steht sogar im IRV-Buch drin, dass sie im Bios Bahnhof aufgetreten sind. Und da stand aber das Jahr 83 und es wäre also dann, schon vorher noch.
Ja, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal forschen.
Ja, aber ich habe mal nachgeschaut, Bios Bahnhof, glaube ich, war bis 82. Also,
ich glaube nämlich auch, ja.
Das heißt, also wahrscheinlich stimmt dann diese Jahresangabe nicht und vielleicht ist dann wirklich Showbühne gemeint gewesen. Aber
ja, den Auftritt von Showbühne habe ich vorliegen, also...
Mit was sind sie da aufgetreten dann?
Sie sind aufgetreten mit Nazi Bazi und wir marschieren in der. Oh, wie hieß denn die Version? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Bürgerwehr.
Achso, die Bürgerwehr-Version.
Ja. In der Bürgerwehr-Version. Ja. Dann mit Es wird heller.
Ah, okay.
Nochmal wieder. Ich glaube, Es wird heller ist der Song, von dem es die meisten Mitschnitte gibt. Und.
Der einzige Text, der nicht von Thomas Spitze ist.
Richtig. Wobei es da auch nochmal interessant wäre, falls hier STS-Fans zuhören oder so, ich möchte ganz gerne nochmal mehr als die 30 Sekunden vom Schiffkowitz finden.
Ja, das wäre auch interessant, ja.
Vielleicht gibt es da irgendwo den Rest, vielleicht weiß das ja jemand. Und mit Interview hinterher noch. 5 Minuten Interview noch mit Alfred Biolek.
Ah ja.
Cool. Das ist in der Viertelstunde.
Ja, spannend, okay.
Ja, das ist aber eindeutig 84, glaube Mai 84.
Okay, ja, dann könnte es auch durchaus sein, dass da irgendwo eigentlich ein Zahlendreher war oder dass jemand durcheinander gebracht hat.
Die Sendung übrigens moderiert von Dirk Bach.
Von Dirk Bach?
Von Dirk Bach. Er
Okay.
war noch sehr jung.
Aber ich dachte, der vom Biolek ist die.
Bioleck hat die Interviews gemacht.
Aha.
Es war eine Sendung von Bioleck, der hat alle Künstler. Aber Dirk Bach hat mit einer anderen Moderatorin, ich weiß jetzt nicht, wer das war, die haben so ein bisschen so durchs Grundprogramm geführt. Und Bioleck selber hat sich dann mit den Gästen jeweils unterhalten zwischen den ganzen Auftritten.
Ah ja, okay. Interessant. Hat er
Ja.
sich so aufgeteilt quasi.
Haben sich aufgeteilt.
Genau, und ja, und also was mich halt dann immer auch interessiert, sind so Auftritte mit so Songs, die jetzt nicht so üblich sind. Also ich meine, da gibt es ja, so habe ich zum Beispiel noch nie gesehen, glaube ich, Goldene Europa 1991 mit Smurtal Auftritt zum Beispiel, finde ich wahnsinnig
Ja, das
interessant.
interessiert mich dann auch. Das ist,
Und
ja, also ein paar Ausschnitte habe ich jetzt ja schon rausgepickt, die ich mir schon organisiert habe. Zum Beispiel Vier gegen Willi
ja.
mit dem Geld oder mit dem Geld oder Leben Mix.
Genau, ja.
Das war interessant mit der Blaskapelle, die immer wieder durchs Bild rennt.
Genau.
Sehr, sehr
Lustig.
schön, sehr, sehr schön.
Ja.
Oder auch bei die 80er mit Thomas Gottschalk. Wo sie ja, ich glaube, das einzige Mal in ihrem Leben Erstedernhausen in Ost-Berlin gesungen haben, wenn auch nur Playback natürlich. Und vor allen Dingen die Version von Keine schwarzen Sünde sein, die auf die 80er Jahre und Gottschalk
Genau.
umgetextet wurde,
Ja,
die es
super.
natürlich auch nie wieder gegeben hat. Das sind solche Besonderheiten. Also Smurtal oder so werde ich nochmal gucken. Das interessiert mich persönlich natürlich auch. Aber auch was zum Beispiel Flitterabend habe ich damals selber zum Beispiel gesehen, es fährt ein Zug. Und ich habe mich immer gefragt, warum spielen die das jetzt? Das ist doch gar keine Single. Das ist irgendwie, das ist nichts. Warum?
Ja, aber
Warum
der
tut ihr
Michael
das?
Schanze war ja bekannt dafür, dass der sehr musikaffin war und das war häufiger so, dass da, wenn da Künstler aufgetreten sind, dass die eben nicht mit dem aufgetreten sind, was sie jetzt gerade als Single rausgebracht haben, sondern halt irgendwas, was ihm halt besonders gefallen hat aus irgendeinem Grund. Also, ja, das war schon, ja. Aber jetzt haben wir schon wieder einen Michael Schanze in der Sendung, also der kommt da auch immer wieder gern vor bei uns. Und jetzt müssen wir natürlich unbedingt nur einen Gottschalk erwähnen, damit wir den jetzt auch nicht
Den hatten wir ja
hinten.
gerade bei die 80er, ne, Herrn
Genau,
Gottschalk.
stimmt ja, genau.
Trotzdem ein sehr schöner Auftritt. Mit einem sehr interessanten Text von Keine schwarzen Sünde sein. Das ist wirklich sehr lustig.
Ja.
Das sind dann so Sachen, die ich mir persönlich rausgesucht habe. Nach dem Motto, die muss ich haben, weil es sind halt Textvarianten oder so, die gibt es halt nicht auf Platte.
Genau, eben sowas ist.
Leider sind sie mit Sachen wie Wir kommen alle in den Himmel gar nie irgendwo aufgetreten.
Nee. Das wäre interessant, ja, genau. Ja, genau, also man, da gibt es natürlich jede Menge, was man sich da vorstellen könnte.
Bei Vier gegen Willi übrigens auch ein sehr wahnsinnig toller Auftritt von Küss die Hand, schöne Frau in einer anderen Sendung.
Ja, das, ach so, da sind es auch nochmal mit.
Ja,
Ah,
mit
okay,
Küss die
das
Hand,
wusste
schöne
ich noch.
Frau aufgetreten, richtig mit Pinguin und allem drum und dran. Also.
Okay, sehr schön. Ja, also man sieht schon, es gibt genug noch zu tun, sozusagen, zu erforschen. Ja, und jetzt wäre mal so die Frage, wir haben jetzt gesprochen, TV-Auftritte und was mal so gerade die alten und dann auch ein paar von den neueren Sachen. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wo ist denn die ERV nie aufgetreten und wo sollte sie denn auftreten?
Bei mir im Wohnzimmer. Also.
Also zum Beispiel, man kann ein prominentes Beispiel nennen, also es ist dann nie im Musikantenstadl aufgetreten.
Ja, Mutantenstadel,
Ja. Ich meine, gut, das ist jetzt auch ein Glücksfall, würde ich mal sagen, dass das nicht passiert ist. Und ich meine,
Ja,
so
damit
affin
hätten
sind sie jetzt da oder so passend wären sie jetzt da auch nicht. Also das ist jetzt nicht so überraschend, dass da nicht aufgetreten sind.
wir hätten Songs gefunden, womit das gegangen wäre, so wenn Hausfrauen träumen oder so.
Ja,
Ja.
genau, stimmt. Oder
Oder Himbeerland 1 oder
ja, genau. Genau. Also da
ja.
ist vielleicht ganz gut, aber was zum Beispiel schon spannend ist, sie sind anscheinend nie bei Verstehen Sie Spaß aufgetreten.
Ja, sie sind ja auch ernst und nicht lustig. Also,
Ach
ja.
so, deshalb. Ja, aber das
ja,
finde ich schon
stimmt, ist interessant.
bemerkenswert. Also, weil ich mein, eigentlich haben wir ja alle großen Samstagabendshows, hat die ERV regelmäßig besucht. Also Wetten, dass, Flitterabend, Geld oder
Geld
Liebe,
oder Liebe, ja.
Also war alles dabei, aber Verstehen Sie Spaß war nicht dabei. Also
das stimmt.
Interessant.
Ja, das ist interessant. Gibt es die Sendung noch?
Ja, die gibt es noch, ja.
Ja, dann können sie ja noch.
Stimmt, ja, das müssten sie eigentlich nur nachholen. Vor allem genau. in die jetzige Form von der Sendung, die ja vom Guido Kanz moderiert wird, da würden sie wahrscheinlich sogar ganz gut reinpassen, weil das irgendwie jetzt so, ja. So.
Ja, dann müssen wir ihn doch mal fragen. Kanz nicht mal die ERV einladen? Ne?
Wortspiel!
Ja, ein paar Wortspiele müssen nur wieder sein.
Ja, ja.
Ja.
Ich würde mir halt wünschen, dass die ERV halt in so Sendungen auftritt, wo halt einfach Musik halt auch wirklich eine wichtige Rolle spielt. Das wäre halt auch immer schön. Also, ich meine, das gibt es ja jetzt nicht mehr so häufig, aber ich meine, zum Beispiel früher wäre schon mal war natürlich interessant gewesen, TV Total oder sowas. Weil das ja durchaus schon eine Sendung ist, wo die jetzt auch Wirkung gehabt hat und wo jetzt auch jemand wie der Stefan Raab jetzt auch jemand ist, der einfach Musik mag und irgendwie. Wobei, gut, man weiß ja jetzt von diesem berühmten Viversionsauftritt, dass da offenbar gewisse Animositäten oder zumindest gegenseitig hat man sich da anscheinend nicht so, ja, wie soll man sagen, also ich glaube, da ist ein bisschen Knatsch entstanden, wenn man es so betrachtet.
Ja.
Aber trotzdem, also sowas wäre natürlich schon interessant gewesen. Ja, ich weiß nicht. Gibt es sonst noch, wo könnte die ERV noch auftreten?
Das ist eine interessante Frage. Es gibt vielleicht nur einen anderen Punkt, den ich gerne noch mal wiedersehen würde in heutiger Zeit.
Ach so, und zwar?
Es gab ja 1986 dieses Benefizkonzert. Geld oder Leben, wo sie mit anderen Künstlern zusammen sozusagen ihre Songs gespielt haben. Genau. Sowas heutzutage nochmal.
Oh ja, stimmt.
Da hätte ich auch mal Lust zu.
Ja, stimmt, genau.
Aber so eine andere Fernsehsendung ist eine schwierige, das wollte ich mir doch gesagt haben, so eine andere Fernsehsendung, aber sonst ist eine schwierige Sache. Wir haben ja auch nicht mehr die Sendung, wo jetzt irgendwie, es gibt kein Wetten, das mehr. Was gibt es denn noch für Sendungen, wo wirklich Musikkünstler, entweder gibt es das Volksmusikgenre, wobei das ist ja Werbegruppe 60 plus oder so, dafür gibt es ja bald keine Sendung mehr. Mhm. Aber wo gibt es denn noch Musikgäste heutzutage?
Ja, ja.
Wo tritt denn noch einer auf? Sag mal ein Beispiel. Oder irgendwas,
wo es gibt ein Beispiel. Es gibt tatsächlich ein Beispiel, das Frühstücksfernsehen.
Ach, Herr Jemine.
Ja, ja, also ARD, ZDF, Frühstücksfernsehen ist tatsächlich sogar, glaube ich, eine ziemlich gute Wirkung hat das, wenn man da auftritt. Okay. Auf dieser kleinsten Bühne der Welt, wie sie es immer nennen. Wo dann irgendwie irgendjemand aus irgendeinem Dorf dann sich mal beschwert hat und ein Foto gezeigt hat von irgendwie so einer Bushaltestelle, die als Auftrittsort verwendet wird und das angeblich soll dann das die kleinste Bühne der Welt gewesen sein. Also. Nee, aber tatsächlich, also Frühstücksfernsehen ist anscheinend schon wirklich was, aber gut, das ist jetzt keine, also das hat jetzt eine Werbewirkung, sage ich jetzt mal, aber das ist natürlich jetzt kein Umfeld, wo man jetzt wirklich sagen möchte, es ist keine Musiksendung oder keine Sendung, wo jetzt Leute, die sich für Musik interessieren, extra einschalten.
Richtig.
Also das.
Ja, ist richtig.
Ja. Ja, eben.
Also weil so die richtigen Samstagabendshows, außer jetzt Verstehen Sie Spaß, aber es gibt sie ja eigentlich nicht mehr.
Mhm.
Wo sind die hin?
Ja, es gibt halt noch die so ProSieben Sachen, dann so Nachfolgesendungen von Schlag den Raab und so, Schlag den Star und so Geschichten, genau. Ja. Aber ansonsten.
Den größten Fehler der Welt, den sie gemacht haben, Prominente gegeneinander spielen zu lassen. Das kann man auch wunderbar einen normalen gegen einen Prominenten spielen, aber naja, egal. Darüber machen wir mal einen eigenen Podcast über das deutsche Fernsehen und die schlechten Shows.
Ja, das ist auch ein gutes Thema, ja. Ja, na gut, okay, aber ja, dann haben wir ja auch schon ein bisschen gemutmaßt und vielleicht zum Schluss können wir ja nochmal vielleicht einen Aufruf starten, oder? An unsere Zuhörer.
Das können wir mal probieren, ja. Also du meinst jetzt, was ich so speziell bei meinen Rechercheaktionen
genau.
suche?
Ja, genau.
Also was ich generell noch suche, sind natürlich Mitschnitte der ersten beiden Shows, sag ich mal, vollständig. Also, oder wenn es überhaupt irgendwelche Mitschnitte überhaupt der allerersten Show gibt, davon auch noch irrelevant, ob mit Wilfried oder mit Steinbecker, es ist egal, Hauptsache irgendwas live. weil es existiert ja irgendwie gar nichts, und Café Passé in irgendeiner vollständigen Form mitgeschnitten sein müssen, beide Sachen. Vielleicht weiß ja irgendjemand von irgendjemandem, der jemanden kennt, der was hat. Schauen wir mal. Bei TV-Auftritten, wie gesagt, vielleicht weiß irgendjemand, hat irgendjemand zufällig beim ORF mal das Band mit Metropol Venus 81 gekauft im Keller liegen oder weiß, wo er es bei denen im Archiv findet. Und wie gesagt, falls einer jemand weiß, wann die ERV 1979 im Dezember im ZDF aufgetreten ist und sei es nur eine Sendung, wird schon reichen, dann, weil das wäre dann der erste deutsche TV-Auftritt und den suche ich händeringend. Nur, wie gesagt, ich kann jetzt nicht 25 Folgen Drehscheibe bestellen, nur weil es vielleicht in einer Sendung war.
Ja, ja.
Das ist einfach außerhalb jeglicher Diskussion.
Ja.
Wobei die Sendung bestimmt auch so ganz lustig anzusehen ist, aber dafür ist mir dann mein Geld dann doch zu schade.
Ja.
Also, wenn jemand noch irgendwas weiß.
Ne? Ja, genau. Und ansonsten.
Gerd Steinbecker, wenn du zuhörst, meld dich.
Ja, ob die natürlich da irgendwas haben, also das wäre natürlich auch immer interessant. Ja.
Günther Schönberger, Eik Breit, sagt Bescheid. Anders, ihr habt irgendwo noch was. Komm, sagt Bescheid. Ich helfe euch, das zu digitalisieren. Ich bin der netteste Mensch der Welt.
Ja. Ja, das ist schon ein bisschen traurig, dass man solche Sachen dann irgendwo schlummern die wahrscheinlich, aber wie willst du die finden? Also das ist wirklich immer so traurig.
Also wie gesagt, bei einigen Sachen, also geben muss es definitiv noch einen Auftritt von Ihr Kinderlein Comet, weil in den Dokus irgendwo muss es herkommen. Es muss den Auftritt von Schiffkowitz mit Es wird heller auch noch irgendwo eine längere Variante geben. Wobei natürlich immer die Frage ist das überhaupt ein ERV-Mitschnitt? Oder hat Schiffkowitz da zu Hause in seinem Partykeller gesungen? Das sieht man ja daran nicht.
Ja, 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 ja.
Weiß man auch nicht. Das kann ja auch ein Ausschnitt bei STS gewesen sein. Wer weiß es. Ja, und wie gesagt, Café Passé. Es gibt ja auch einen Mitschnitt definitiv von der Premiere, von den Wiener Festwochen, in Schwarz-Weiß von Café Passé.
Echt?
Der muss ja, ja, Ausschnitte davon sind in Toms Garage.
Ah.
Und Tom sagt in der Sendung auch noch. Ich habe es mir neulich erst wieder angeguckt. Da kann er mir nicht erzählen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, dass er nicht weiß, wo das ist.
Okay.
Du hast eine Aufgabe, Alex.
Ja, okay, ich werde es weiterleiten. Also das
ja, nagel ihn drauf fest beim nächsten Mal.
Okay. Muss man nur mal anschauen, okay. Interessant.
Ja.
Ja, vielleicht hat Donizal das eben gezeigt. Das könnte natürlich sein. Ja, also dann sozusagen der Aufruf, wenn jemand entweder irgendwelche Infos zu Sendeterminen hat, wäre schon mal wahnsinnig hilfreich. Zum anderen, wenn jemand weiß, Kontakte, an wen kann man sich wenden bei sowas und so weiter, dann ja, bitte melden. Genau. Okay, schön. Ja, da haben wir jetzt wieder wie gewohnt in epischer Breite gesprochen. Aber ich glaube, das war es auf jeden Fall jetzt wert. Ja, dann kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Mitmachen, Carsten. Dass du,
ja, du, ich danke dir auch für die Einladung.
Ja, sehr gern. Und schauen wir mal, vielleicht gibt es ja Leute, die sich jetzt auf diesen Podcast dann entsprechend dann melden. Und vielleicht hast du neues Futter für die Suche und
für den nächsten Podcast, ne?
Für den nächsten Podcast, genau. Genau. Okay, gut. Dann können wir uns verabschieden und ja, Servus, bis zum nächsten Mal.
Tschüss aus Hamburg.
Ciao.
Tschüss.